man will nicht Teil der Revolution sein. Man freut sich über diesen Bruch mit dem Alten. Man ist völlig fasziniert, dass das jetzt wirklich passiert. Weil man wusste ja immer, der ABV ist der Bekloppteste im Dorf. Jeder macht ja irgendwie hier, wo du denkst, jede Pfeife spült das System hoch. Ist ja jetzt auch wieder so. Das einzig Kriminelle, was wir wirklich jemals gemacht haben, dass wir uns zweimal Begrüßungsgeld abgeholt haben. Einmal in Eschwege und einmal, ich weiß gar nicht, in Coburg, noch in irgendeiner anderen Klitsche, die in der Nähe war. Ich glaube, ihr sagt, das ist das einzig Kriminelle, was ihr jemals getan habt im Leben. War ja noch 40 Jahre DDR-Feier, das weißt du noch, da stand ich auch noch am Straßenrand mit so Fahnen. Weißt du, das sind da dann die Bonzen immer durchgefahren und wir mussten so hier Spalier mal stehen.
Auch, ja?
Na klar, wenn man wusste, Erich Honecker fährt durchs Dorf, war ja nicht so oft, aber Straße ist Verkehrsknotenpunkt. Wir haben zwar nur Crystal Meth und eine hohe Arbeitslosenquote, aber zu DDR-Zeiten hat man ja noch Fabriken, da hat man ja noch Firmen. Eigentlich hatte jeder einen Job und unser Job war es dann auch als Kind, hier los, stell dich an den Straßenrand, Erich Honecker fährt vorbei und wedel mit dem Ding. Aber ich habe lange mit mir gekämpft, also weil ich habe mich ja auch geschämt, dass ich jetzt nur mal einen Ausbildungsbetrieb, also das war wirklich, wo ich denke, ey, zum Glück.
Für meinen heutigen Gast bin ich ins schöne Thüringen gereist, genauer gesagt nach Erfurt-Bischleben, in die Bachstelze zu Maria Groß, Köchin des Jahres 2026. Viele kennen sie aus Fernsehformaten wie Kitchen Impossible, wo sie sich als eine der wenigen Spitzenköchinnen den Herausforderungen mit Neugier und Humor gestellt hat. Geboren in Straußfurt, einem Dorf nördlich von Erfurt, wächst Maria die ersten 10 Jahre in der DDR auf, in einer, wie sie selbst sagt, einfachen Proletarierfamilie. Die Teenagerzeit ist geprägt von den Umbrüchen nach dem Mauerfall. Später geht sie nach Leipzig zum Studieren und entdeckt dort ihre Leidenschaft fürs Kochen. Der Beginn einer außergewöhnlichen Karriere, die später mit einem Michelin-Stern gekrönt wird. Wir sprechen über das Dorfleben in der DDR, über Marias Entwicklung vom ängstlichen Kind zur selbstbewussten Frau, darüber, wie ihre Herkunft bis heute ihre Küche prägt und wie es war, mit 25 die Älteste in der Kochausbildung zu sein. Außerdem geht es um ihren Weg über die Schweiz zurück in die Heimat vor 12 Jahren und um die Frage, welches Statement sie mit ihrem Label Maria Ostzone setzen möchte. Ein offenes Gespräch über ostdeutsche Identität, über Thüringen als Heimat, warum sie sich dafür bis heute immer wieder rechtfertigen muss und wie wichtig in bewegten Zeiten Orte wie die Bachstelze als Begegnungsstätte sind. Wenn dir mein Podcast gefällt, kannst du ihn gern mit einem Kaffee unterstützen. Wie das funktioniert, findest du in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit Maria Groß und mir direkt aus Thüringen. Viel Spaß beim Hören. Ja, dann freue ich mich, dass ich hier sein darf in der Bachstelze in Erfurt. Herzlich willkommen, Maria Groß.
Ja, ich sag Hallo zu dir, Antje.
Ja, danke. Wir sind hier in der Maria-Ost-Zone. Der Name klingt danach, dass man direkt ein Klischee brechen will, nach klarer Identität und auch nach Selbstironie. Warum hast du diesen Namen gewählt und inwieweit ist er ein Statement?
Also im Grunde liegt die Geschichte der Maria-Ost-Zone echt schon ein bisschen länger zurück, hat gar nicht erst in der Bachstelze Bedeutung gefunden, sondern ich habe früher in einem sehr konservativen Laden gearbeitet, war hin und wieder schon ja so semi-professionell politisch aktiv und habe Dinge unterstützt, die in dem konservativen Laden nicht so gern gesehen waren. Und damit das nicht vermischt werden kann, hatte ich mir eigentlich so diesen Künstlernamen, sage ich mal, liebevoll Maria Ostzone genannt, dass quasi die Verbindung immer nur zur Ostzone war und nicht zu meinem Arbeitgeber. Und dadurch, dass ich lange weg war, natürlich wieder nach Hause gekommen bin, ist es natürlich auch in der Metamorphose tatsächlich hat es einen richtigen Wertbestand bekommen, weil man natürlich auch gleich sagen konnte, woher man kommt. Ja, also erstmal so gleich vorne voraus, eher ein jemand framen kann, nennt man sich gleich Ostzone. Da hat jeder schon mal irgendwie so geografischen Richtung.
Mhm. Mir ging es ja so, kann sich noch erinnern, so eines der ersten Bücher über den Osten hieß ja Zonenkinder. Und
war das von Juli C., ich weiß ja.
Nee, von Jana Henschel.
Ah ja, okay.
Genau. Sorry. Also mich hat es damals sehr getriggert. Jetzt so mit diesen Jahren Abstand finde ich jetzt Maria Ostzone auch sehr cool, weil dann hat man natürlich gleich so ein...
Ich glaube auch mit meiner Generation, ich war ja viele Jahre weg und bin wieder nach Hause gekommen, da hast du natürlich auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein getankt und lässt dich gar nicht mehr so in so eine Richtung pressen, wie vielleicht sich unsere Eltern das noch haben einreden lassen, so diesen Mangel am Deutschsein, weil du bist ein Ostdeutscher, ja, also mit dieser Thematik habe ich eigentlich immer sehr wenig zu tun gehabt und das ist mehr geworden tatsächlich, als ich zu Hause war, weil es ist ja auch jetzt nach 36 Jahre Wende, also fast 37 Jahre, total irre, wie unterrepräsentiert der Osten ist und da rede ich noch nicht über die Geschlechtergleichheit, ja, wo du denkst, wo sind die Frauen, im Speziellen die Ostfrauen, sondern da fragst du erstmal überhaupt, wo ist der Ostdeutsche sichtbar auf Bundesebene überhaupt und nicht irgendwelche Ausrangierten, die sich irgendwie dank Parteibuch hochgeschossen haben, sondern wo man wirklich auch mal ja, eine schöne Bandbreite des Ostens zeigt.
Mhm. Und es sind ja immer noch 12% nur in Führungsetagen.
Genau, also definitiv.
Ja. Du hast schon angedeutet, du bist vor 12 Jahren nach Thüringen zurückgekehrt, erst nach Erfurt und dann vor 10 Jahren hierher in diesen wunderbar idyllischen Platz. Ja, nachdem du ja 20 Jahre weg warst, warum wolltest du zurück in die alte Heimat?
Also wollen war gar nicht das Thema. Es war wirklich bei mir alles Zufall. Also ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch, aber ich habe zum Glück das charakterliche Ding von meinen Eltern mitbekommen, dass ich einen groben Weg haben muss und auch haben sollte, aber mich dennoch aufs Leben einlassen kann. Und so ist es tatsächlich passiert, dass ich wieder zu Hause gelandet bin, einfach durch eine Jobsuche, weil in dem kleinen Boutique-Hotel in der Schweiz, wo ich gearbeitet habe, hat das Management gewechselt und jeder weiß, was das bedeutet. Es kommt eine neue Philosophie, es kommt ein ganz anderes Branding rein und da wusste ich, okay, es wird nicht mehr mein Ort sein. Ich suche mir was Neues und ich habe mich eigentlich mehr auf die Schweiz konzentriert, weil ich die Schweiz wunderschön finde, heimelig. Ich habe diese ganzen Startschwierigkeiten nie gehabt, aber mein Vorteil war auch, ich war in Zermatt und Zermatt ist schon auch mal so eine Enklave und ist halt nicht so ein kleinbürgerliches Solothurn, wo ich dann auch 2 Jahre war. Es ist schon viel freier, weil du viel mehr Ethnien hast, die zusammenkommen und natürlich auch Leute mit Pfeffer, die es krachen lassen können. Also es ist ja, also keine Bedürftigkeit in dem Sinne da, sondern auch wir, die wir eigentlich für die Bourgeoisie arbeiten, hatten genügend übrig, um auch ein gutes Leben zu führen. Also so in das Gesamtpaket hat für mich immer gepasst. Ich war fast 10 Jahre dort und durch das Jobangebot hier in Erfurt bin ich eigentlich wieder zu Hause gelandet. Mhm. Und war dann das erste Mal Küchendirektorin. Das finde ich immer noch so geil, weil das stand wirklich auf meiner ersten Visitenkarte, die ich dann hier hatte. Weil ich dachte, boah, das ist auch so Ossi-mäßig. Küchendirektorin. Weißt du, nicht Headchef, nicht Chef de Cuisine oder irgendwie sowas, was so ein bisschen internationaler klingt. Wir hatten ja auch immer noch eine Dienstbesprechung. Allein so dieses ganze Wording ist auch noch so total lustig, so wie aus einer anderen Zeit geschossen. Ich glaube, die nennen das wahrscheinlich immer noch so.
Ja. Sehr gut. Ja, nun bist du in Thüringen. Wie sehr hat es dich geschmerzt, von außen zuzuschauen, dass ein Bundesland mit einem Wisch nur an einer Sache festgemacht werden soll? Also ich sag mal, ja, der Osten ist blau.
Und ich dachte schon braun, weißt du? Kommt genau. Auf die Perspektive.
Und dass das ja auch in gewisser Weise eben verfängt.
Ja, also ich muss sagen, für mich ist es eigentlich in meinem direkten Leben gar kein Problem, weil mein Leben tatsächlich sehr bunt ist. Rechts, links, oben, unten, von Lesben bis hin zur heterogenen Struktur mit Mutter, Vater, Kind. Also ich bin liberaler Mensch. Dementsprechend ist mein Bekanntenkreis gar nicht so heterogen, obwohl ich weiß bin. Es ist sehr, sehr wild, sehr bunt und ich muss sagen, für mich persönlich spielt das wirklich gar keine Rolle. Also ja, es ist wirklich so. Also dieses Ding findet irgendwie außen statt. Ich wäre aber natürlich wie von dir, auch als Thüringerin, natürlich dann auch gefragt, wie nimmst du das wahr? Und natürlich ist es tatsächlich so, dass du viel Imagearbeit leisten musst, wo du denkst, dafür wäre ja eigentlich öffentlich bezahlte Stellen wären dafür einfach wichtig. Aber dadurch, dass die ja nur in ihrer eigenen Blase kämpfen, ja, schaffen die es natürlich nicht, in dem Spektrum nationalen Image zu schaffen von Thüringen, von Erfurt, was ein bisschen ja hellblauer ist, wie man denkt. Ja? Also wo man sagt, du, am Ende des Himmels sind die Farben sehr bunt, auch hier in Thüringen. Und das Lustige ist, ich werde nie vergessen, das ist jetzt auch schon etliche Jahre her, wie es Dresden damals, auch bei so einem, ich weiß gar nicht mehr, was genau war, da war aber auch irgendwas ganz Grausames passiert, was sich super geeignet hat zu frame, so von wegen der wild gewordenen Osten jagten Ausländer durch die Stadt oder so, wo mein erster, das ist Jahre her, und da dachte ich, sind die denn total verrückt, weil jeder, der einmal in Dresden war, im Speziellen jetzt Dresden-Neustadt, also da kannst du dich ja nur an den Kopf tippen, wenn du so eine bunte, vielfältige, wunderschöne Stadt so frame willst. Aber es ist dieses klassische System mit den Ostländern, dadurch, dass wir seit Jahren, glaube ich, separiert werden und immer als wild und unzähmbar gelten, passieren halt Dinge. Und wenn du bestimmte Vorwürfe, bestimmte Herablassung immer wiederholst in einer Unendlichkeitsschleife, baut sich natürlich ein Bild auf und die Ressentiments werden nicht kleiner, sondern die werden größer. Und die werden aber auch künstlich erschaffen, weil jeder, der uns besucht, nicht nur hier in der Bachstelze, auch im wunderschönen Erfurt, hat natürlich ein ganz anderes Bild. Also es ist, aber es ist auch bedauerlich, dass Leute nach wie vor auf so einen plakativen Quatsch reinfallen.
Mhm. Im Übrigen, also ich frage dich natürlich, weil wir hier in Thüringen sind, aber mir geht es ja genauso. Ich bin ja Sächsin und von daher, also diese Sachen kommen ja auch auf mich zu, ne? Auch wenn ich jetzt in Berlin bin, aber da bin ich natürlich auch sehr, ne? Da schlägt mein Herz hier und da bin ich ja ganz Sächsin, ne? Also da muss man schon auch die eigene Hut verteidigen, ne? Genau, und mir ist es auch aufgefallen in der Vorbereitung, dass du hattest ein Gespräch mit Jörg Thaddäus und musstest dich eigentlich kurz nach der Wahl 24 der Landtagswahl dann dafür rechtfertigen. Musst du das oft oder und wie gehst du dann auch damit um?
Also es war ja so, ich hatte mich total gefreut, als von Thaddäus die Anfrage reinkam. Ich schätze ihn sehr.
Ja, ich auch.
Kurzes Räuspern. Drei der Dramaturgie. Tatsächlich habe ich dann aber das Datum gesehen und da wusste ich natürlich, wo der Hase langläuft. Das war quasi ein Tag nach der Wahl in Thüringen. Und da hatte ich natürlich schon logischerweise eine Vorahnung. Und es bestätigte sich dann auch und man muss es mit Humor nehmen. Es wird versucht, flächendeckend zu manipulieren, auch Fronten hochzuziehen, wo gar keine sind. Also ich glaube, das, was mir eigentlich immer so am Herzen liegt, vorgestern Sonntag hatten wir hier eine große Veranstaltung und ich habe mir über die Jahre wirklich immer so angewöhnt, einmal das Wort zum Sonntag zu geben und da geht es im Grunde immer Thema Frieden, Thema in der Differenz wird Wahrheit geboren, Thema Solidarität, aber nicht blinde Solidarität, sondern eine partnerschaftliche, wertschätzende Solidarität und dass Solidarität auch keine Einbahnstraße ist. Es geht immer um solche Werte bei mir und ich bin die Letzte, die sagt, das ist gut, das ist böse, weil ich glaube, genau in diesem Dualismus, in diesem Dilemma von Schwarz-Weiß, wo wir jetzt drinstecken, kommen wir so einfach nicht mehr raus. Wir müssen einfach alle selbstgebauten Schranken endlich wirklich niederreißen, damit wir wieder miteinander reden, wieder miteinander streiten, wieder in Dialog kommen. Und nur weil wir versuchen, dem einen das Teuflische zu unterstellen, bedeutet das ja nicht, dass der andere die Offenbarung ist. Also es ist ein ganz komischer Zeitgeist, der aber auch forciert wird von gewissen Richtungen. Es ist keine Verschwörungstheorie, es ist für mich einfach normale Wahrnehmung als jemand, der auch sehr viel mit Menschen zu tun hat in der Gastronomie. Wir haben ein sehr breites Publikum und ich werde den Teufel tun, zu bestimmen, wer in meinen Laden darf und wer nicht. Weil wir sind ein freier Ort, bei uns gilt nur ein einziges Gesetz und das ist Augenhöhe. Und das ist aber so elementar, dass es immer wieder trotzdem manchmal Leute gibt, die sich dran stoßen, weil wir haben ja keinen roten Teppich versteckt. Auch wenn der Papst käme, ich wäre natürlich wahnsinnig stolz, wenn er mich hier mal besuchen würde, was natürlich nicht nötig ist, aber dann kann er vielleicht den Ort segnen, die Vibration, meine Botschaft des Friedens. Ja, aber auch für den hätte ich keinen roten Teppich. Der kriegt kein Separé, der kriegt nicht 500 Mal mehr Aufmerksamkeit. Es ist tatsächlich dieses elementare Prinzip der Gleichheit, was natürlich runtergebrochen nicht bedeutet, dass wir alle im Gleichschritt marschieren, sondern dass wir uns in unserer Unterschiedlichkeit akzeptieren und hier in diesem Rahmen einfach eine schöne Zeit miteinander haben.
Du bist im Juni 79 in Sömmer, da woanders steht Sondershausen.
Wo nee, war's? Sondershausen ist noch weiter weg. Ja. Also Sömmer, da ist ja schon weit weg.
Gelesen,
und ich komme genau. aber aus Straußfurt.
Das ja, das weiß ich, ja, genau. Also du bist in Sömmer da geboren, ist das richtig?
Genau, jetzt ist das nicht mehr möglich, Geburtenstation zu.
Ja, ja, da ist ja einiges auch los. Und in Straußfurt aufgewachsen. Also Straußfurt, habe ich mal nachgeschaut, hat damals wie heute so um die 2000 Einwohner, also würde man noch als klassisches Dorf bezeichnen.
Definitiv, ja. Ja.
Was ist deine früheste Kindheitserinnerung?
So genau weiß ich das eigentlich gar nicht, aber ich glaube, also weil wir jetzt gerade über Straußfurt gesprochen haben, Hofkern mit Oma. Früher hatten wir da eine Zuckerfabrik und solche Themen wie Feinstaub war natürlich nie ein Thema. Wir haben da wirklich eimerweise, wenn im Sommer, Spätherbst dann die Produktion stattgefunden hat von den Zuckerrüben, eimerweise die Asche vom Hof gefegt. Also irre. Kann man sich, glaube ich, heute, die Jüngeren, sich gar nicht vorstellen. Es war wirklich ascheweise Eimer voller Dreck und Staub, immer wenn da die Produktion war. Ich glaube, das ist meine erste aktive Arbeitsbewegung im Prozess, an die ich mich erinnern kann, weil da hat man immer so ein schönes Ergebnis gesehen. Eben war noch alles so schön, so monoton in eleganten Grautönen und dann ist man schön mit dem Schrubber durch, mit dem Besen durch und am Ende hat man sich einen Weg geebnet. Also kein Schnee geschippt, sondern Asche.
Also dann wollte ich jetzt gerade fragen, wie deine Kindheit riecht.
Also die riecht eigentlich gut, Zuckerrüben riechen gut. Das riecht ja so wie Malzsirup. Ja, aber das ist einfach so, ökologische Vorgaben gab es damals nicht. Man hat auch viel in Flüsse abgeleitet. Also da haben wir uns ja schon wirklich vorbewegt. Aber dieser Ökoterrorismus, wie er jetzt teilweise forciert wird, ist natürlich auch ein schwieriges Thema. Alles, was militant wird, ist total anstrengend für mich. Aber definitiv ist meine Kindheit, also dieser malzige Zuckerrübenduft im Spätsommer, aber natürlich geprägt von Geborgenheit, Schönheit. Ich hatte eine tolle Kindheit, ja. Ich war viel bei meiner Oma im Garten. Und wenn wir im Winter halt nicht so oft im Garten waren, sondern nur immer große Spaziergänge gemacht haben und danach gab es geröstetes Brot, Butter drauf, Pflaumenmus und dann haben wir Karten gespielt. Also wirklich so ein ganz langweiliges, schönes und behütetes Großwerden.
Und wie muss ich mir das vorstellen? Also waren deine Eltern dann, war das möglich im Osten? Waren die Angestellte in dieser Zuckerfabrik oder habt ihr da nur gewohnt? Oder wie muss ich mir das vorstellen, dieser Hof?
Ich bin der Hof, das war quasi in eine Mietshaushälfte von meinen Großeltern, weil ich bei denen halt immer eine große Zeit verbracht habe. Meine Eltern haben sich früh scheiden lassen und ich war immer mit 7, war ich dann schon Schlüsselkind. Und meine Mama ist halt voll arbeiten gegangen. Das ist ja auch so ein völlig natürlicher Prozess gewesen in der DDR, dass du nicht selten nach einem halben Jahr schon in die Krippe gekommen bist, warst da froh, dass du einen Krippenplatz bekommen hast. Und
gab's aber.
So war es auch bei mir. Nach einem halben Jahr ist meine Mama wieder arbeiten gegangen und die war nicht in der Zuckerfabrik, sondern bei Robotron. Das ist quasi ja so.
Also bei euch das war ist der Farbfernseher.
So wie Bill Gates, nur DDR.
Ja, genau. Schöner Vergleich.
Und sie hat da irgendwas gelötet, also was völlig Stupides. Und Mama sagt ja selber jetzt so, wenn man als Jugendlicher doof ist. Früher hattest du auch nicht die Selektion, dass du dir alles aussuchen durftest, so wie heute. Heute ist ja der komplette Gegenentwurf. Jeder junge Mensch wird lost in diese Welt geworfen, 1000 Möglichkeiten, 1000 exzessive Ängste, irgendwas verpassen zu können, wenn man sich für das eine entscheidet. Und damals war es ja ganz anders. Und meine Mama hatte die Wahl, entweder bei der Post anzufangen oder bei Robotron als, was weiß ich, Mechaniker,
quasi in der
Lötkolben, so ein menschlicher Lötkolben. Ja. So war die. Das gab es dann auch nach dem Zusammenbruch der DDR nicht mehr. Aber ich komme aus einfachen Proletarierverhältnissen. Mein Papa war Schlosser bei der LPG. Also wirklich so ganz stinklangweilig, da wo man eigentlich ja die breite Masse, glaube ich, gut durch, also so durchwinken kann.
Hast du auch Geschwister?
Nee, ich bin Einzelkind.
Du bist Einzelkind. Du hast ja schon beschrieben, was deine Eltern gemacht haben. Warst du dann immer in deiner Freizeit bei deiner Oma oder warst du auch Hortkind?
Alles, also so je nachdem, wie es ging. Meine Oma war ja auch voll berufstätig und die war ja nicht schon immer Oma, obwohl sie für mich schon immer die Oma war. Meine Oma war Krankenschwester und Gemeindeschwester. Und man muss sich das so vorstellen, jetzt durch das kranke Gesundheitssystem in der heutigen Zeit wird es auch wieder so kommen, in ein paar Jahren nehme ich an, dass es eine Gemeindeschwester gibt, die mehr Kompetenzen hat. Jetzt ist ja eine Krankenschwester eigentlich ja so eine Mischung aus Bürodame und Putzfrau. Aber früher durfte die Gemeindeschwester eigentlich wahnsinnig viele Dinge entscheiden, wahnsinnig viele Sachen machen. Nur zum Unterschreiben vom Totenschein war der Arzt noch notwendig. Ja, also okay, sie hat jetzt keine Amputation durchgeführt, aber so ähnlich. Ja, also diese Präsenz von Notarztwagen und sowas, das ist ja längst nicht so, so engmaschig alles organisiert, wie es heute möglich ist teilweise. Also die war auch voll berufstätig. Und wenn die Oma natürlich auch hier wieder Einsatz hatte, und damals gab es keinen geregelten 8-Stunden-Tag, da gab es einfach auch mal 7 Tage die Woche, wenn es ein bisschen ruckelig war im Dorf, viel, viel zu tun, auch viele Notfälle, auch Leute. Es gab ja früher keine Palliativmedizin in dem Sinne. Das war dann auch die Gemeindeschwester, die dann 3-mal am Tag zu einem sehr kranken Menschen fahren musste. Oder auch Pflegeeinrichtungen. Man hat ja früher alles in der Familie gelöst und bestimmte Sachen mit Medikamentierung hat auch die Gemeindeschwester gelöst. Und dadurch war die natürlich auch eingespannt. Aber ich war auch gerne im Hort und ich war sogar immer, am meisten habe ich es gehasst, wenn ich so zwischendrin dann im Hort abgeholt wurde. Also dann so 15 Uhr oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange das Ding
bis
auch
mal hatte. Bis um 4, glaube ich.
Ich wollte gerade sagen 17. Also ich so, ja. Ich habe wirklich, weil ich dachte, oh, diese eine Stunde hätte ich jetzt noch hier verbringen können, weil das Geile ist, dann sind die meisten Kinder ja schon weg und du hast das ganze Spielzeug zur Auswahl. Weißt du, und das ist irgendein, oh, weißt du, muss wieder diplomatisch. Und dann kommt die Erzieherin und mischt sich im blödesten Fall ein und sagt, Maria, du hast aber schon 3-mal damit gespielt. Und ich denke, ja, aber ich will jetzt auch noch ein 4. Mal damit spielen. Also das fand ich schon auch immer geil. Ich glaube, es war schön, wenn ich Mittagskind war und zu meiner Oma gehen durfte oder die mich abgeholt hat. Aber ich weiß, dass ich so dieses Gefühl habe, dass ich das auch geil fand. Da war dann nur noch die Erzieherin, ich, und ich konnte alles mir zu Gemüte ziehen. Fand ich total cool.
Ich glaube, ein guter Aspekt war ja auch, dass man da schon die Hausaufgaben erledigt hat und dadurch das gar nicht prokrastinieren konnte.
Siehst du, sowas weiß ich gar nicht. Ich denke nur noch so an dieses Spielen und dass ich manchmal aber auch so das Gefühl hatte, dass sie irgendwie einen guten Flow hatten, weil ich war nie so das Gemeinschaftskind. Jetzt bin ich ja so eher so ein Leader geworden, aber das hat irgendwann in der Pubertät stattgefunden, da ich dachte, nee, ich darf mir von denen keine Angst einjagen lassen, sonst machen die Hutzeputz mit mir. Da hat erst die Metamorphose bei mir stattgefunden, aber so war ich immer ein sehr schüchternes Kind, immer hinter meiner Mama stehen, wenn mich jemand Fremdes anspricht, so erst zur Mutti gucken und am besten losblicken. Also so richtig so, wo du denkst, oh, ist das ein anstrengendes Kind. Nicht anstrengend, aber ängstlich, weißt du? Ängstlich. Und das hat sich zum Glück gegeben und deshalb habe ich das irgendwie im Hort habe ich es immer irgendwie schön gehabt. Also, weil man hat immer so seine Freunde gehabt und ich weiß nicht, sicher auch mal Streitereien, aber da habe ich gar kein schlechtes Gefühl dran. Und weil man wusste, in diesem ist ein Teil Vorbereitung dann auch für die Schule zu machen, ist doch cool. Und wenn du dann gesehen hast, du bist in einem Fach gut, hast du dann auch noch deine Stärke teilen können mit jemand Schwächeren, den du gut leiten kannst von den Freundinnen. Wo du dann nochmal versucht hast, das irgendwie los. Wir rechnen das nochmal zusammen nach. Ist ganz einfach. Also so auch natürlich so ein soziales Ding, was dann abläuft, wo man natürlich auch dank der Thälmann-Pioniergesetze hier schon aktiv die umgesetzt hat.
Wollte ich dich auch fragen, bist du denn noch, warst ja wahrscheinlich noch Jungpionier?
Ich war nur, ich wollte gerade sagen, ich war Jungpionier und dann Thälmann-Pionier und dann kam die Wende. Also ich war gerade ganz frisch Thälmann-Pionier und dann kam die Wende.
Also gerade noch das rote Halstuch bekommen. Ja. Ne? Also man war ja, das war ja auch immer so ein Step für einen Altersabschnitt. Ne? Also wenn man so Kind ist oder so, möchte man ja immer älter sein. Das dreht sich dann auch irgendwann.
Ja, bei uns in unserem Alter, gell? Wären wir gerne wieder FDJler. Ja.
Nee, also das, da haben wir auch allen Kokolores damit gemacht, dass wir das nicht tragen mussten. Ne? Genau. Du sagst, du hast dann so eine Metamorphose durchgemacht in der Pubertät. Gab es dafür einen Anlass, dass du dann so eine aufgeschlossene, offene,
also ich glaube, es waren so gar nicht jetzt nennenswerte Dinge. Es war immer so ein Gefühl, dass du ja manchmal dann im Klassenverband, wenn Hormone, also irgendwann sind es ja keine richtigen Kinderspiele. Und in der 4. Klasse hast du das dann schon gemerkt, dass der Klassenstärkste nicht immer der ist, der natürlich mit den Gehirnzellen glänzt, sondern der, der einfach durch verbale Attacken und durch eine körperliche Präsenz natürlich seine Clique formt. Und aber ich kann ja jetzt gar kein Einzelbeispiel, aber da war schon so ein Gefühl, wo ich dachte, oh, für den hast du eigentlich Angst, läufst einen Bogen. Aber jetzt nicht Angst, weil da irgendwas dramatisch, sondern einfach Hauptsache, die machen dich jetzt nicht doof an. Aber ich würde gleich vom Mobbing oder sowas, das gibt es in jedem Gruppenverhältnis, ja, in jedem verdammten Team. Und je nachdem, wie der Chef das Team führt, ist halt einfach das Klima im Team. Und du hast einfach manchmal coole Schulleiter, die sehr sensibel schon rechtzeitig reagieren. Und ohne autoritär zu sein, das Ding wirklich irgendwie relativ entschärfen können. Und dann hast du natürlich auch das komplette Gegenteil, sehr viele ignorante Pädagogen, die ihr Ding durchziehen, weil sie quasi das Grundgehalt vom Staat bekommen, egal ob sie Gutes tun oder das Gegenteil davon. Und da fing das an, so in der vierten Klasse, dass ich da manchmal immer so Gruppen hatte, wo ich dachte, und einmal hat mich eine so angemacht, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Und da habe ich die so genommen und so weggeschubst, so richtig so bam. Und ich glaube, ich weiß auch gar nicht mehr, wer das war, aber das war irgend so eine Großfresser und Mädchen. Und dann waren alle so geschockt und die selber auch, dass ich die so weggeschubst habe. Und dann hat die mich in Ruhe gelassen. Und ich glaube wirklich sowas, das war mit so die Initialzündung, wo als ich dann in die fünfte Klasse kam, andere Community, andere Schule. Da war das ja dann auch wieder. Dann kommt noch diese Hormonumstellung, so dieses ganze Ding irgendwie. Und wo ich dann immer selbstbewusster geworden bin, wo ich dachte, nee, es geht total geil. Wenn ich hier eine Grenze ziehe, bin ich raus aus der Schose. Dann können die dich nicht mehr als Opfer nehmen. Also das, obwohl ich eigentlich immer ein sehr schüchterner Typ bin, aber dieses, dass ich laut geworden bin, ist wirklich Teil meiner Selbstverteidigungskräfte, die ich immer mal wieder mobilisieren muss, damit ich ein schönes Leben habe.
Was würdest du sagen, hat dich in deiner Kindheit am meisten geprägt und welche Werte helfen dir heute noch?
Also ich glaube, das kommt jetzt erst so mit meinem Alter. Also hättest du mich das jetzt hier mit 30, 35, da hatte ich so einen ganz anderen Fokus, aber das ist ja auch eher logisch. Aber würde ich wirklich sagen, Geborgenheit, auch die Natürlichkeit des Seins, also dass es nicht viel Pomp braucht, für eine gemeinschaftliche Gruppe, die ein gutes Gefühl schafft, dass man gewollt ist, dass man sich mag, dass man anerkannt ist. Also bei uns gab es auch Stress und Streit, ja, das war nicht das Takatuka-Land. Aber jetzt so rückblickend, wo du natürlich siehst, gemeinsam essen, nicht nur gemeinsam essen, sondern auch der Oma mithelfen oder der Mama oder dem Opa das Bier bringen, wenn er die Würstchen ablöscht und dieser schöne Geruch von diesem Bier, was dann auf die heißen Flammen gesprüht wird, ist ja bei uns auch ganz hier, ja, wie sagt man so, das ist Thüringer Gold, so in der Nase. Und dieses Essen gemeinsam zubereiten, auch gemeinschaftlich sich um die Nahrungsbeschaffung kümmern, das bedeutet natürlich, dass für mich als Kind der Sommer immer total anstrengend war, weil wir mussten permanent, also wenn wir nicht irgendwas hacken oder umgraben mussten, mussten wir was pflücken oder was zum Trocknen aufhängen oder was einkochen oder die Erbsen pulen oder die Beeren pulen. Also als Kind hast du ja eine andere Wahrnehmung. Ja, das ist immer so, aber wie jetzt mit, ich werde ja 47, da ist das, wo du denkst, ja, das ist eigentlich geil, das ist Takatuka-Land gewesen.
Ich kenne das auch. Also wir hatten zwar jetzt nur einen Schrebergarten, aber das war der ganze, ab Frühling war das davon bestimmt, dahin zu fahren, was man natürlich dann irgendwie ab Pubertät spätestens dann auch gehasst hat, regelrecht. Ne? Aber heute, aber da muss man auch klar sagen, da hat man Regionalität gelernt, Saisonalität und so weiter. Ne? Das ist
und
richtig.
Und auch Wertschöpfung. Also alles, was du auch zu viel geerntet hast, dir käme es gar nicht in Sinn, das immer an Nachbarn zu verschenken und das und das und das, sondern du wusstest, ach komm, hier, wir wecken es ein oder fermentieren, nur dass wir es früher nicht so inszeniert haben. Aber es war einfach so eine Notwendigkeit, um natürlich 12 Monate lang auch was Eigenproduziertes zu haben. Und das, was man nicht hat, das hat man dann gekuddelt mit den Nachbarn.
Also ich habe auch so ganz starke Bilder von meiner Mutter, die dann wirklich nächtelang eingekocht hat. Und das war ja dann meistens bei hohen Temperaturen, also wirklich nur in BH und weißt du so. Also das weiß ich. Also und da hat man dann auch irgendwie, ja, das hat man auch mitgenommen. Und man war dann froh, dass man dann im Winter eingekochte Birnen hatte oder sowas. Ja. Ne? Also weil das gab es ja leider nicht zu kaufen. Inwieweit hatte deine Familie Spaß am Kochen?
Eigentlich, also ich weiß nicht, bei meiner Mama und meiner Oma war es natürlich Notwendigkeit, aber ich glaube immer noch, meine Oma hat das souveräner gemeistert. Meine Mama, die kommt ja lustigerweise viel mehr nach ihrem Vater, den sie eigentlich immer abgelehnt hat. Ja, aber das ist ja manchmal so komisch in Familien. Und für meine Mama war es immer so ein notwendiges Übel, auch als sie noch verheiratet war. Ja, und da gab es natürlich bei meiner Mutter auch relativ fantasielose Küche. Gemüse, Salzkartoffel, Schnitzel. Ja, aber kein liebevolles Schnitzel, sondern irgend so ein Klopper. Ja, weil müssen satt werden. So ohne Leidenschaft, ohne Sinnlichkeit. Also dieses sinnliche Erleben von Essen genießen, das kam bei meiner Mama wirklich erst so, sag mal so vor 20 Jahren, wirklich bei ihr. Auch so im Klimatheim, so Primin und Pause. Also so dieses da war, wurde das dann immer mehr ein Thema, wenn man sich selber ganz anderen Lifestyle schenkt, wenn man seine eigenen Kartoffelklößchen abdreht, seine eigene Pasta macht. Nicht, weil man es muss, sondern einfach so, um sich selber gutes Essen zu schenken. Und meine Oma, ich glaube, die hat das auch nicht immer gemocht, aber irgendwie dadurch, dass die immer die Stammhalterin war, die hat auch ihre Geschwister großgezogen, die hat natürlich auch ein ganz entbehrungsreiches Leben immer gehabt und da wusste sie, also da hat es, glaube ich, nie in Frage gestellt, dass das anders sein könnte. Der Mann als Erster, dann kommt der Rest und ganz, ganz zum Schluss kommen ihre eigenen Bedürfnisse. Also, und da war sowas, dass sie Essen kochen muss und die Wäsche machen. Ich glaube, das hat die nie in Frage gestellt. Das war wie so Gott gegeben, als müssten das Frauen immer tun. Und hat aber auch immer fantasiereich gekocht und frisch und schön. Und meine Oma ist letzten Sommer gestorben. Und das hatte ich gestern mit jemandem, wo ich gesagt habe, und weil sie meinte, oh, die Rezepte meiner Oma sind weg, also hat so ein Gast gesagt, er hat gesagt, du, selbst wenn du die hättest, das würde nie mehr so schmecken wie bei deiner Oma. Weil den Drive, den die Omas ja haben, weil die 60 Jahre lang jeden Tag mindestens zweimal gekocht haben, ist ja nicht so, dass sie einen Toast gemacht haben. Selbst die Brotzeit war ja eine geile Brotzeit. Weißt du, mit einem ordentlichen Brot vom Bäcker, früher noch selbst gebacken, Butter, Wurst, Radieschen, Gürkchen, einen schönen grünen Salat dazu. Es war ja nie irgendwie ein beknackter Toast mit Scheiblettenkäse, hier Atomware aus was weiß ich welcher Fabrik. Ja, es war ja wirklich ehrliches, nahrhaftes Essen und einmal am Tag wurde aber eben auch warm gegessen. Selbst wenn das schnell gehen musste und vielleicht nur ein Gurkensalat mit Salzkartoffeln, Rührei und ein bisschen gebratener Leber war. Aber es war immer so ein Gesamtpaket. Und die hat wirklich immer, ich glaube auch, die hat das manchmal total gerne gemacht, weil die auch, ich wusste das schon immer zu schätzen, weißt du, und jetzt, wo ich das natürlich auch noch hauptberuflich mache, weißt du, wie geil ich das finde im Frei, wenn ich mich irgendwo hinsetze und jemand hat für mich gekocht und ich weiß, ich muss auch nicht einen Abwasch machen, ich muss hier einfach mir nur hinsetzen, vollfressen, kann dann aufstehen und kann Gott einen guten Mann sein lassen, also ja.
Gibt es denn Gerichte von deiner Oma, die du manchmal noch nachkochst oder die du dir woanders bestellst, also so bestimmte Sachen?
Nee, weil da wäre die Benchmark zu hoch. Also zum Beispiel Omas Krautrouladen, die waren immer legendär. Und wenn es nicht so gutes Kraut gab, weil das Kraut schon so lange lag und so hart war, da hat sie dann auch manchmal so Würsingrouladen gemacht. Und ihre waren aber immer die geilsten. Also das wäre eine pure Enttäuschung, wenn ich irgendwo mir so eine lieblose Kohlroulade bestellen würde, selbst wenn die gut schmeckt. Selbst wenn du irgendwo, was weiß ich, in Franken bist und bestellst eine ehrliche Kohlroulade, es wäre nie so wie das von der Oma, weil die Oma ist heilig. Die Oma ist so der Papst gewesen. Deshalb sind Mutti und ich, wir sind eine sehr kleine Familie, immer noch so ein bisschen in der Findungsphase, weil wir natürlich sehen, dass die Bienenkönigin weg ist. Und das ist für uns immer auch noch ein bisschen schwer.
Hat denn sozusagen die Kindheit und was ja dann eben auch mit DDR und mit dem Mangel da auch zu tun hat, hat das heute noch einen gewissen Einfluss in deine Küche?
Ich glaube wieder. Also es war ja so, nach der Wende haben wir uns ja total blenden lassen. so weil wir die kapitalistische Welt so in ihrer ganzen Bandbreite so gar nicht, das haben wir nicht verstanden. Das war ein komplett neues System, was über uns drüber gestülpt wurde. Und wie das so ist, man sieht ja dann erstmal nur diese ganzen Scheinwerfer und alles, was glitzert und blinkert und man ist total geflasht. Und man sieht dann gar nicht, dass dieser Diamant da hinten nach 2 Wochen zu Staub zerfällt, weil das ein völlig belangloses Massenprodukt war, was null auf Handwerk basiert, sondern wirklich nur auf einer kapitalistischen Produktion der absoluten Gewinnmaximierung, also wo es gar nicht darauf angelegt war, dass wir hier nachhaltig arbeiten, damit das Produkt hier 30 Jahre hält. Und es geht darum, schnell Konsum und Nachfrage zu erzeugen mit was, was erstmal gut aussieht, was aber zum Glück nicht lange funktioniert, weil es zerfällt zu Staub. Also ich glaube,
Man hat ja die 80er Jahre natürlich als Kind dann immer diese ganze Werbung ja auch gesehen im Westfernsehen, ne? Und die größte Enttäuschung, die ich so im Hinterkopf noch habe, ist, es gab ja immer epische Werbung von Miracoli. So, und das war auch so, dass man das,
genau, so wie die Mama da
Familie und ganz toll und so. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal gekauft habe, was das für eine Enttäuschung war, dass da so 3 Alufolien da drin waren und irgendwie so ein komisches Gewürz und dann eigentlich man ja auch ganz schnell kapiert hat, wie, dass es viel zu teuer ist für das, was es ist, weil man kann ja die Spaghetti und die Tomatensauce irgendwie getrennt kaufen oder das Tomatenmark oder so. Also das weiß ich noch, wo ich auch gedacht habe, was ist denn das hier?
Und bei mir war es die Milchschnitte. Also ich habe immer oft dieses Schoko-Sandwich mit diesen ganz weichen Milchflaumen da irgendwie.
Und, was ich so rauspresste, ne?
So, und also dieser arschglatte hier Beamtensohn da mit seiner Sonnenscheinfresse, weißt du, so alles so richtig so. Und dann so, oh, das will ich auch einmal. Und ich weiß gar nicht mehr, wann und wo mir das die Mama oder die Oma mal gekauft hatte. Und ich packe dieses Ding aus und beiße rein. Ich denke, ach du Schreck, das hat weder nach Schokolade noch nach Milch. Das war wie so stickstoffgebundener, absoluter Bullshit. Das war auch kein Biskuit. Das war noch billiger wie Biskuit. Und wahrscheinlich war die Rezeptur der Milchschnitte damals noch eine bessere wie heute, weil die Gewinnmaximierung stoppt ja nicht etwa, weil man sagt, oh, wir haben schon echt ein richtig beschissenes Produkt für einen richtig geilen Preis auf den Markt geworfen. Die Maschine läuft ja immer weiter. Mhm. Also selbst die Rezepturen bei gewissen Getränken haben sich geändert, damit die Profitmaximierung weiterläuft. Also das ist so lustig, aber das war meine Enttäuschung. Dieses volle, ich weiß gar nicht, ich war richtig geschockt, weil ich konnte es gar nicht zuordnen, weil ich dachte, das schmeckt nach Schokolade. Ich habe gedacht, das schmeckt nach Milch oder Joghurt oder Quark, aber das war nichts von alledem, das war nur süß und ganz lapperig. Also das war auch hart. Mhm. Aber damals, also rückblickend denke ich, jetzt bin ich 46, jetzt checke ich, das ist Kapitalismus, verstehst du? Du suggerierst, wie sagt man, so einen Wunsch, den du eigentlich gar nicht hättest. Hättest du nicht immer das Ding gesehen in der Wiederholungsschleife? Auf Insta ist ja jetzt nicht anders. Wenn du einmal jetzt hier, ich bin in dem Alter, Gesundheitsball, Gymnastikball, dann schlägt dir das immer 180 Firmen vor mit Gymnastikbällen, noch Kurse, die du besuchen kannst, noch Übungen, die du machen kannst. Und dann irgendwie in der Verzweiflung, wenn du richtig Rücken hast, bestellst dir das Ding ja dann doch. Und dann probierst du das einmal aus, fällst runter und denkst, ach du Scheiße, das ist alles umständlich. Und legst wieder in die Ecke. Ja, und wo ich denke, ja klar, die suggerieren dir Dinge, die du eigentlich gar nicht vermisst. Nur das ist, ja, wir spielen halt alle mit, gell?
Inwieweit war die deutsch-deutsche Teilung ein Thema in der Familie?
Eigentlich wenig. Also wir waren keine politisch aktive Familie, aber wir waren zum Glück auch keine roten Socken. Also außer meinem Onkel, der hat aber eingeheiratet, der hat in Belitz gewohnt, war keiner in der Partei, also wir waren ja alles einfache Arbeiter, aber auch keine, die irgendwie Ambitionen hatten aufzusteigen, dass dann irgendwie die Partei auf dich zugekommen wäre. Klar haben die das immer versucht, auch bei der Oma als Gemeindeschwester, weil die hatte dann auch in Mitte der 80er ein Telefon bekommen. Und das wurde eben schon auch abgehört und sowas, so, weil sie halt Gemeindeschwester war. Und da kamen dann auch manchmal andere, die auch mal telefonieren durften und sowas, ja. Aber die ist auch nie in die Partei eingetreten. Also man konnte sich da immer wie so ein Aal drum rumwinken. Also das finde ich eigentlich noch gut, dass außerdem Onkel, der eingeheiratet hat, da irgendwo in Belze, ich weiß ja nicht, Belitz, hier keiner rot war. Mhm. Also Das also nicht roter, wie es sein muss. Mhm. Schon auch kein Revolutionär, war auch nicht dabei. Aber es ist schon kurios. Also der ist verunfallt bei der NVA, Omas Sohn und Onkel Martin. Ich habe da gar keine Erinnerung mehr an den, weil der so klein, also ich war so klein und Martin war aber so ein kleiner Revoluzer. Der hatte immer lange Haare, hatte sich dann eine Lebes zusammengespart, gekuddelt, keine Ahnung. Und die hat er auch immer nur heimlich angezogen, hier, wenn er schon aus dem Haus war, so wie Mutti gesagt hat, weil sonst hätte er gleich Dresche bekommen vom Opa. Und der, da wurde die Oma zwei, dreimal mit Opa einbestellt hier. Also eigentlich nur die Oma. Früher ist alles über die Frau gelaufen. Also Fame, die Jungs, ja, den ganzen Bullshit, die Mädels. Und dass er der neue, der Schwerverbrecher von morgen sein wird. Und also wegen so totalen Mist, also da ist ja, gar da nicht irgendwie, nur weil du Rockmusik hörst und was weiß ich, weißt du, so gerne an Drums bist, irgendwie eine Schlaghose trägst und schulterlanges Haar, bist du hier halt in so einem Dorf, in so einem kleinkarierten Dorf geframed worden. Und ähnlich läuft es ja jetzt, nicht mit den Leuten, die hier in Schlagjeans und langen Haaren rumrennen, aber wir entwickeln uns ja wieder in eine ähnlich oberflächliche Richtung, wo du denkst, was wollen wir eigentlich? Wollen wir das Mittelalter wieder aufleben lassen oder wollen wir jetzt wirklich in Deutschland liberale Werte wieder hochhalten?
Mhm. Du warst fast 10 Jahre, als die Mauer fällt. Welche Erinnerungen hast du daran?
Ich weiß, dass alle ganz aufgeregt waren. Also ich wusste nicht, was war. Also so, ich konnte es nicht richtig einschätzen, so wenn die gesagt haben, die Mauer fällt oder so. Aber ich weiß, die haben die ganze Zeit Radio gehört. Also die Oma im Schrebergarten, so hatten die immer ihr Radio. Und daheim haben die aber außerplanmäßig, weil wir haben nur abends immer den Fernseher angemacht. Aber ich weiß, da war auch tagsüber der Fernseher an. Weil die da immer geguckt haben. Also so... Ja, also das weiß ich, diese Aufregung von den Erwachsenen, dass die total so das System fällt, also so.
Ja. Das ist interessant, weil mal mit jemandem darüber zu sprechen, der das ja jetzt nicht in einer Großstadt erlebt hat. Mhm. Und hat man sich dann schnell auf den Weg aufgemacht?
Nee, also ich glaube, da ist es, ich komme aus so einer, ja, also dieses typische zurückhaltende, devote Ding, so von diesem Abwarten-Ding, also man will nicht Teil der Revolution sein. Man freut sich über diesen Bruch mit dem Alten. Man ist völlig fasziniert, dass das jetzt wirklich passiert. Weil man wusste ja immer, der ABV ist der Bekloppteste im Dorf. Jeder macht ja irgendwie hier, wo du denkst, jede Pfeife spült das System hoch. Ist ja jetzt auch wieder so. Ja, also es ist wirklich schon ein bisschen wie in so einer Comedy-Show, ja, der Döfste gibt einen Ton an, weil dessen Parteibuch einfach stimmt. Und du denkst, das ist ja irre Zustände. Und in der DDR war es ja ähnlich, also vielleicht in einer viel kleineren Form. Aber die waren, ja, meine Familie war sehr zurückhaltend, so von wegen, das war auch, ich sag auch, die haben auch nach der Wende, die haben auch keinen Kredit aufgenommen. Ich wäre auch nie ein Hauserben. Also ich habe hier das Haus, aber das gehört ja noch der Sparkasse. Ja, aber ich komme aus so einer angstbeflissenen Familie, so, oh, nicht, dass wir unsere Jobs verlieren, dann können wir den Kredit nicht abbezahlen. Weil wir ja auch nicht wussten, wie Kapitalismus funktioniert, weil ich sage, wir hätten die Buden jetzt schon alle abbezahlt. Jeder hat irgendwas. Ich erbe noch nicht mal mehr eine Eigentumswohnung im Neubaublock. Ich erbe gar nichts. Ich meine, hat Vorteile. Siehst du ja bei denen, die sich dann verstreiten, wenn die Eltern sterben und die wie die Aasgeier die Kohle ihrer Eltern dann irgendwie hier gerecht aufteilen wollen. Und
aber das ist doch spannend, ne? Weil ich finde auch, warum das jetzt nochmal so sozusagen als nächste Welle wieder zurückkommt, dieses Thema. Ne? Man hat ja über diese ganzen Jahrzehnte, sag ich jetzt mal, sind es ja mittlerweile schon, man hat ja immer noch Aha-Erlebnisse auch. Ne? Also Sachen, die man versteht. Also genau das, was du sagst, man macht, als Ostdeutsche hat man ja einfach, ist man so aufgewachsen, man macht keine Schulden.
Ja.
Also ja. Solche Dinge, ne? Also ich weiß auch noch, wie lange das gedauert hat, dass man mal gesagt hat, na, man kauft jetzt so ein Auto auf Raten oder so, ne?
Und ich glaube auch, das hatte ich zu Mutti letztens gesagt, ich habe gesagt, das einzig Kriminelle, was wir wirklich jemals gemacht haben, dass wir uns zweimal Begrüßungsgeld abgeholt haben. Einmal in Eschwege und einmal, ich weiß gar nicht, in Coburg, noch in irgendeiner anderen Klitsche, die in der Nähe war. Ich glaube, ich sage, das ist das einzig Kriminelle, was ihr jemals getan habt im Leben. Sich zweimal Begrüßungsgeld holen. Mhm. Weißt du, so, wenn man bedenkt, Und dann wurde so ein Raubtiersystem drüber gekippt. Und ich bin gar keine Sozialistin, das klingt jetzt so. Aber wirklich, das ist so eine Ausbeuterei auch von der Region. Weil ich sage auch, Thüringen gehört zu 80% nicht Thüringern. Mhm. Das ist ja alles Teil dieser Identitätskrise hier im Osten. Ja. Und es ist ja nicht so, dass die Leute hier schon immer nur braun gewählt hätten. Wir waren ja auch ganz lange rot regiert. Ja, aber Corona war dann auch der Geschnickschuss für Ramelow, der eigentlich bei den Bürgern sehr beliebt war als Gewerkschafter auch noch wirklich eine Basisnähe hat, die ihn natürlich über die Jahre immer getragen hat. Aber vorher war ja auch lange CDU. Also es ist ja nicht etwa so, dass wir ein stockkonservatives Bundesland wie Bayern gewesen wären. Wir waren schon immer eigentlich Systemsprenger, weil wir immer von denen wir enttäuscht waren, die dann abgeklatscht haben. Gell? Mhm. Und jetzt schwingt das Rad natürlich in eine ganz andere Richtung, weil man sagt, die Leute mit dem meisten authentischen Ideal sind jetzt halt die Blauen, ob einem das jetzt passt oder nicht. Aber den kaufst du es halt wahrscheinlich an der Basis eher ab, wie das so ein vollgefressener Carsten Schneider, der das dritte Mal irgendwas erzählt. Weil, also ich nehme ihn als Beispiel, weil er aus Erfurt kommt.
Mhm. Ja, klar.
Und es geht um Idealismus. Und die Leute brauchen Menschen in Führungspositionen, die Visionen eröffnen. Ich will gar nicht inhaltlich drüber reden, was ist Populismus, was bringt weiter, was bringt nicht weiter. Politik bringt uns generell nicht weiter. Da soweit bin ich ja nun mittlerweile. Bin ich ja für eine geordnete Anarchie. Das ist jetzt auch ein revolutionärer Gedanke, aber ich habe Philosophie studiert und ich glaube tatsächlich, wir sind an einem Punkt, wo egal welche politische Couleur, wir brauchen nicht nur weniger davon, sondern wir brauchen auch wieder eine Form von Flexibilität für die Menschen in unserem Land, die machen wollen. Ich spreche nicht von Imperialisten, sondern ich spreche von Leuten, wie mir und meinen Freunden, die alle irgendwie versuchen, ihren eigenen kleinen Traum zu leben und gestalterisch sind in dem Land, dynamisch sind, die so viel Resilienz in sich tragen, dass sie sich nach jedem Schlag wieder irgendwie berappeln und nach jeder Depri-Phase dann das doch wieder wie so eine Schlange abstreifen und wie so ein Chamäleon dann doch wieder eine Vision entwickeln und dadurch natürlich das Talent haben, ihre Angestellten wieder mitzunehmen. Weil wenn wir nur noch Führungskräfte haben, die keine Vision mehr entwickeln können, die keine Fenster mehr öffnen in einem stickigen, dunklen, schwarzen Raum voller Rauch, dann ist es ganz, 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 ganz schwierig. Und deshalb bin ich wirklich auch dafür, die liberalen Werte hochzuhalten. Und das bedeutet eben auch, keine Mauern zu bauen, zu niemandem.
Was hat sich denn in der Zeit nach Mauerfall im Dorf und auch für dich ganz persönlich verändert?
Also ich wusste, dass die immer gesagt haben, so die Alten immer so, ihr habt jetzt alle Chancen, macht was aus eurem Leben, macht was. Und dann hattest du natürlich auch immer so ein bisschen die lethargischen, ich glaube, das waren dann so die richtig Roten, denen natürlich so, auf einen Schlag wurde denen der Teppich unter den Füßen weggezogen. Die waren natürlich schon so ein bisschen lost, aber die taten eben auch keinem leid, weil ich meine, die hatten ja jetzt 30, 40 Jahre, also war ja noch 40 Jahre DDR-Feier, das weißt du noch, da stand ich auch noch am Straßenrand mit so Fahnen. Weißt du, das sind da dann die Bonzen immer durchgefahren und wir mussten so hier Spalier mal stehen.
Auch, ja?
Na klar, wenn man wusste, Erich Honecker fährt durchs Dorf, war ja nicht so oft, aber Strauß wird das Verkehrsknotenpunkt. Wir haben zwar nur Crystal Meth und eine hohe Arbeitslosenquote, aber zu DDR-Zeiten hat man ja noch Fabriken, da hat man ja noch Firmen. Eigentlich hatte jeder einen Job und unser Job war es dann auch als Kind, hier los, stell dich an den Straßenrand, Erich Honecker fährt vorbei und wedel mit dem Ding. Ja, also, war schon eine andere Wertschätzung für die Staatsoberhäupter, aber eben, ob die unbedingt ehrlicher waren, drüber lässt sich streiten, gell? Also.
Und für dich persönlich, was hat sich geändert? Wie war das zum Beispiel in der Schule? Hast du da noch Erinnerungen daran? Gab es neue Lehrer?
Also ich weiß, dass ich bin ja dann auf die Weide, also Grundschule war zu Ende. Ich war da gerade in der, ich weiß nicht, 6. Klasse oder sowas muss ich gewesen sein. 5., 6. Klasse so in dem Alter. Und dass ich dann wurde diese Oberschule, ich weiß gar nicht mehr, die wurde erst eine Realschule. Und dann konnte man nur entscheiden, macht man 9 Jahre oder macht man 10 Jahre. Und dann bin ich aber ins Nachbardorf, oder es ist eigentlich ein Städtchen, aber es ist eigentlich wie Straußhund, nach Kreuzen gegangen, weil das ist ein Gymnasium geworden. Und dort habe ich dann Abitur gemacht. Also ich weiß, dass sich da die Schulform immer geändert haben. So, das habe ich noch so im Sinn. Und weil aber meine Mama wollte, dass ich hier was mache aus meinem Leben, ja, hat die mich dann aufs Gymnasium geschickt. Also das war jetzt gar nicht hier, weil ich das Gefühl hatte.
Ja, und vor allen Dingen war es ja möglich. Zu meiner Zeit war es ja noch so, dass ein, zwei, und das waren nicht unbedingt die Klassenbesten, sondern die, wo...
Mit Kontakten.
Ja, oder ja. Arbeiterkinder bevorzugt oder mit Parteibuch dann das Abitur machen durften und andere ja nicht. Ne? Mhm. Also von daher war das ja schon mal auch die Freiheit.
Aber jetzt ist ja auch wieder genau die andere Richtung. Dass eigentlich jetzt mittlerweile im Bildungssektor, das beobachte ich ja auch bei Freunden hier, dass du echt siehst, also nicht der Intellekt des Kindes entscheidet eigentlich darüber, ob er in die weiterführende Schule geht, sondern eigentlich das Portemonnaie der Eltern. Also das ist ja auch wieder eine Entwicklung, die auch nicht cool ist, die wir haben.
Wie ist das möglich?
Na, das ist ganz einfach möglich. Also die endlos Diskussion, Elternvertretung, die Lehrer in Wahnsinn treiben. Du siehst es an Problemschulen, wo also wir machen uns auch stark für so eine Kinderheimtruppe. Und da zum Beispiel siehst du es ja, die sind im Ried an der Schule. Es ist nicht alles Sodom und Gomorra, aber es ist schon ein Riesenunterschied zu einem Gymnasium in Erfurt-Mitte, wo die Bourgeoisie ihre Kinder reinsteckt. Ja? Und die Entwicklung ist ja auch gewollt, dass wir flächendeckend Bildung nicht gleichwertig gut vermitteln, sondern dass da einfach auch eine sehr, sehr große unterschiedliche Wertung ist von dem, wo will die Energie hingeben und wo nicht. Und da, wo es keine starke Elternvertretung gibt, gibt es in der Regel auch total beschissenes Konglomerat aus Leuten, die ohne Idealismus als Lehrer einfach ihren Job machen. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Solche gibt es sicherlich, solche Lehrer auch in starken Schulen, aber schon deutlich weniger, weil die Eltern sich schneller wehren.
Du hast gesagt mal, deine Eltern haben nicht so die großen Umbrüche erlebt nach der Wende, nach der politischen?
Ja, also was heißt groß? Wie alle halt. Alle haben die Jobs verloren. Alle mussten was anderes machen. Ja, also ich kenne ja keinen, das schon. Aber das ist ja kein großer Umbruch, weil ich finde, es ist ja ein Unterschied, ob es ein Einzelschicksal ist oder ob das jetzt eigentlich was ist, was 80% der DDR-Bevölkerung betrifft. Und natürlich haben wir zu diesen, wie immer, zu den 80% gehört. Ja, das ist ja auch die Widerstand geleistet haben. Das waren vielleicht 5%. 15% waren hardcore rot, vielleicht auch ein bisschen mehr. Ja, also dass die von denen, die nur so Halbsozialisten waren, vielleicht 30%. Aber wir waren auch immer diese graue Eminenz, die da immer irgendwie mitgeschwommen ist. Und na klar, haben alle ihre Jobs verloren. Deshalb war ja die Angst da. Deshalb haben wir ja keinen Grundbesitz. Wir haben keinen Kredit aufgenommen. Meine Eltern haben sich dann wieder Jobs gesucht, haben sich da durchgewurschtelt. Mein Papa ist auf Montage gegangen. Meine Mama hat verschiedene Jobs gemacht und ist dann letzten Endes bei der Post gelandet. Also ja, natürlich. Aber das ist eben, glaube ich, auch der Unterschied, wenn du aus einer Familie kommst, die einen charakterstarken Umgang hat mit Lebenskrisen. Nicht, weil sie es können, weil sie es aber gelernt haben, nach einem Genickbruch sich zu erholen und wieder aufzustehen. Und auch das Ego nie so groß war, dass man irgendwie viel verlieren könnte, weil wir haben uns. Und ich glaube, wenn man dieses Bewusstsein hat, das trägt.
Du hast das ja dann alles in deiner Teenagerzeit, sage ich jetzt mal, diese Erfahrungen deiner Eltern und deines Umfelds auch erlebt. Was denkst du, was das mit dir gemacht hat?
Also mit mir hat es auf alle Fälle viel Gutes gemacht, weil ich wusste natürlich, hier mein oberstes Ziel war jetzt nach dem Abitur, ganz viele sind nach Jena gegangen. So, wo ich immer dachte, boah, ey, was fiel mir ein, hier gleich wieder ins Nachbardorf zum Studieren. Da war ich schon richtig cool, weil ich es bis Leipzig geschafft habe, ja. Also erstmal weg. Also so und allein dieses Wegkönnen. Und früher gab es zwar auch schon Numerus Clausus, aber längst nicht wie jetzt. Aber das war natürlich auch, weil das Abitur nicht so inflationär war. Wo ich Abi gemacht habe, da war Thüringen noch eins der führenden Länder neben Bayern, deren Qualität des Abiturs sehr, sehr auf Bundesebene haben wir die ersten 2, 3 Plätze belegt. Ja, also das war wirklich noch was wert. Und es wurde eben nicht flächendeckend entwertet, weil man das ganze Mittelmaß wieder durchgewunken hat. Ja, und auch ein Problem, dieser Speckschwarte, in der wir allen festsitzen, dass wir Mittelmaß jetzt schon eine gute Note geben, ist eben auch was, wo wir einen kompletten Gesinnungswandel durchmachen müssen. Sind wir auch wieder bei dem Thema, dem kreativen, gestalterischen Mensch mehr Platz zu geben, weil die sind in der Lage, ist meine Erfahrung, dass solche Leute auch immer selbstkritischer sind, immer entwickelt sind, davon angetrieben werden, selber zu werden, und sich selber besser zu werden. Ich rede hier nicht über eine blinde Selbstoptimierung, aber ich rede natürlich auch darüber, dass ich früher eine beschissene Küchenchefin war und jetzt, glaube ich, auch in ganz vielen Bereichen echt dazugelernt habe, nicht nur vom Handwerk her, sondern auch vom menschlichen Handling. Also ich glaube, kreative, gestalterische Menschen, egal ob du gut mit Zahlen kannst, Klempner bist, Musiker, Literat, völlig egal. Wenn du ein bisschen selbstkritisch bist, wirst du immer ein Interesse daran haben, dich weiter zu bewegen. Da gibt es mal ein Jahr, da passiert richtig viel. Dann gibt es mal wieder 5 Jahre, wo alles eher sehr langsam läuft. Aber so rückblickend siehst du die wirklich Sinn in ihrem Leben sehen. Die sind immer wirklich besser nach 20 Jahren wie davor. Und es gibt Menschen, die bleiben wirklich stehen. Und für die Menschen, die stehen bleiben, haben wir zu viel Platz gemacht in unserem Land. Und dafür habe ich absolut null Verständnis.
Du hast Philosophie und Germanistik in Leipzig studiert und dann auch in Berlin. Und während dieses Studiums hast du für einen Privathaushalt gekocht. Wie kam es dazu?
Also ich brauchte Geld. Ich habe die Regelstudienzeit überschritten und war dann natürlich darauf angewiesen, Kohle zu generieren. Also ich habe BAföG bekommen und wenn du es überschreitest, kriegst du kein BAföG. Dann musst du da mal ein halbes Semester dann pausieren, ehe du es wieder beantragen kannst, wenn dann alle anderen Sachen durch sind. Und so kam das. Ich brauchte einfach Geld. Und ich kam ja nicht hier aus der Bourgeoisie, sondern ich kam aus einfachen Verhältnissen. Da hat die Oma dir schon immer einen Fuffi mal zugesteckt, wenn du zu Hause warst. Aber das war es dann auch. Gell? Also das ist jetzt nicht, dass ich irgendwie, mir klafft ein Loch und Mutti gibt mir dann 200 Euro. Meine Mama war Alleinverdiener, mein Papa hat nie Unterhalt für mich bezahlt oder ich glaube immer 120 DM. Also so pauschal. Also dann, weiß nicht, wann der Euro kam. Ja, also es war nie dieses
Ding, diese Unterstützung,
dass jetzt irgendwie viel da gewesen wäre. Mhm. Gell? Und da war natürlich klar, ich kann arbeiten, ich habe einen Kopf, ich habe zwei Hände, ich habe zwei Beine, also suche ich mir wieder einen Job.
Ja. Und wie kamst du zu diesen Leuten?
Am schwarzen Brett. Ja. Also ganz Studentenwerk geguckt am schwarzen Brett. Damals gab es ja noch kein Internet. Also hast du einfach Telefonnummer suchen, das und das. Und ich weiß nicht mehr genau, was dran stand, aber das klang auf alle Fälle so, wo ich dachte, naja, kann ich ja mal anrufen. Und so habe ich dann tatsächlich etliche Jahre für die gearbeitet. Privatküche, das klingt jetzt so geschwollen. Da waren auch wahnsinnig unspektakuläre Dinge zusammen. Ein schön selbst zusammengestelltes Büchermüsli. Und ihr müsst wissen, also für die, die nicht kochen, die jetzt zuhören, ein richtig ordentliches Büchermüsli ist wirklich eine richtig nahrhafte, voluminöse, geile Masse, die dich einfach glücklich macht und auch viel zu viele Kalorien hat. Aber eben, ich will nur sagen, also für die habe ich auch mal so ein Büchermüsli zusammengestellt, geröstete Nüsse, Haferflocken, Roggenschrot und geröstete Nüsse, auch natürlich ganze Walnüsse, ein paar Macadamia-Nüsse, weil die hat sie so gerne gegessen. Und aber alles so frisch zusammen mit getrockneten Berberitzen, noch eine weiche Birne reingeraffelt. Also schon ziemlich schönes Massenfutter. Aber auch mal ein Braten, den ich vorbereitet habe. So, weißt du, so auf dem Braten, den ich mal vorbereitet habe, den die sich abends dann selber warm gemacht haben, wenn die mal Besuch hatten. Also da waren auch ganz viele unspektakuläre Sachen dabei, dass sie gesagt hat, du hör zu, ich will jetzt noch ein Kilo Erdbeeren geschnippelt haben, mach noch mal einen Erdbeerkuchen, mach mal eine Erdbeermilch. Also es war jetzt nicht die Haute Cuisine, sonst hätte ich das ja gar nicht machen können.
Aber du hast es ja da irgendwie gemerkt, da hat es ja wohl Klick gemacht, dass du dafür dich interessierst und ein Talent hast, oder?
Aber ich glaube, das kam wirklich auch so zeitverrückt. Also ich weiß nicht, so nach 3 Jahren hat mal irgendwann der Mann zu mir gesagt, Frau Groß, die haben es trotzdem immer gesiezt, sie haben Maria genannt, aber trotzdem gesiezt, Sie sollten wirklich drüber nachdenken, Maria, Sie haben hier ein Talent, das müssen Sie wissen, das ist nicht so üblich. Kochen kann irgendwie jeder, aber Sie müssen gar nicht drüber nachdenken und schmeckt immer irgendwie. Das ist ein Talent, was Sie haben. Und glauben Sie mir, es muss hier auch nicht jeder Akademiker werden in diesem Land. Denken Sie darüber wirklich mal nach. Und es war nicht so, dass ich da nach Hause gegangen bin und da jetzt, oh Gott, ja. Aber das hat was mit mir gemacht, das hat was in Gang gesetzt, dass ich wirklich auch reflektiert habe, insgesamt meine Leistung im Studium war immer durchwachsen, die war mal sehr gut bis lala, je nachdem wie viel ich arbeiten war, du hast ja auch wenig Abzüge als Student, weißt du, ist ja auch attraktiv und habe ich mich immer wieder ablenken lassen, so phasenweise. Und da dachte ich, nee, da hat der schon recht, weil hier habe ich, auch wenn ich gestresst bin, auch wenn ich müde bin, ich habe immer den Anspruch, dass es lecker ist. Und so viel Zeit nehme ich mir dann auch, dass das Ergebnis stimmt und ich mich nicht dafür schämen muss. Bei so einer, was weiß ich, bei einer Semesterabschlussarbeit, okay, wenn da jetzt mal nur eine 3 rauskommt, okay, ist jetzt ärgerlich, aber pff, mein Gott, bestanden. Also weißt du so.
Ja, klar.
Und beim Essen war das schon anders. Da hätte ich mich geschämt für eine 3.
Und dann ist es dir gar nicht so schwer gefallen, das Studium abzubrechen?
Schon. Ich muss es ja meiner Mama erklären. Ich komme aus einfachen Verhältnissen. Die waren stolz, weil sie gedacht haben, ich bin dann die erste Akademikerin in unserer Familie. Und das hat dann schon noch mal ein bisschen gerasselt im Getriebe. Aber das Gute war, als ich es dann endlich getraut habe, mir zu sagen, hatte ich auch schon die Alternative im Petto. Also so hat mich wiederum auch meine Oma, meine Mama erzogen, dass verfolg deine Träume, aber nicht auf die Kosten anderer und vor allem organisier sie. Also einen Traum zu haben und sich nicht drum zu kümmern, funktioniert nicht. Also ich glaube, da habe ich natürlich auch ein gutes Mindset von zu Hause mitbekommen, was ich sehe bei Menschen, die so verloren sind. Und da bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich so behütet und gewollt groß geworden bin.
Mhm. Mit Mitte 20 hast du dann eine Kochlehre angefangen? Habe mich gefragt, wie war das in der Berufsschule? Warst du da die Älteste?
Ja, also schon damals. Also jetzt ist es, glaube ich, gar nicht mehr unüblich, weil sich das hat sich alles so aufgelöst. Aber damals habe ich schon auch wieder eine Benchmark gesetzt, wenn ich dann mit 26 dann in die Klasse gekommen bin. Und logischerweise hat sich auch in der Gastronomie ja leider viel zu Nachteilen entwickelt, dass jetzt jeder jede Blindschleiche irgendwie unterschlupfen kann in der Gastro, ist halt schade, dass man sagt, man hat die Exzellenz eigentlich auch in diesem Beruf zerstört, dass man sagt, jeder, der zu blöd zu mauern war, den hat man dann in die Kochlehre geschickt, ist eben auch ein Dilemma, aber das scheint ja alles gewollt zu sein, weil das System ineinander greift, weil mittlerweile wird ja auch viel zu wenig noch unterschieden, die machen zwar eine Kochausbildung, sind aber eigentlich Warmmacher von Convenience. Also es ist ja eigentlich ein ganz anderer Berufszweig, eine ganz andere Lebensrealität, die in 80% aller Gaststätten stattfindet.
Mhm. Wer hat dir dann in Berlin die Chance finden, also musstest du ja auch einen Ausbildungsplatz suchen?
Ja, ich war erst in einem kleinen Laden in Paris-Moskau, das ist so ein Süßer, den kennst du vielleicht, gell? Da hatte ich mal angefangen, Paris-Moskau. Das war früher, ist da wirklich die Berliner Prominenz immer, also Politprominenz, ja, immer essen gegangen. Hier ist der Hauptbahnhof.
Ja.
Das Moabit und das ist Paris-Moskau.
Siehst du mal,
das sieht aus wie so ein kleines Fachwerk. Ich weiß überhaupt nicht, ob das noch gut ist, ob das noch Inhaber geführt ist. Da habe ich angefangen und da war aber dieses klassische Ding. Total beschrubbte Köche, wie du sie dann im Laufe der Karriere auch nochmal wieder getroffen hast, die dich spüren lassen, was denkt denn die alte elitäre Kuh, wer sie sei. Dabei habe ich gar nichts gedacht. Ich habe gesagt, okay, hör zu, ich bin jetzt ein bisschen alt, ich habe jetzt aufgehört mit dem Studium. Weißt du, und dann so diese ganzen klassischen Klischees, also dieses Underdog-mäßig, selber überhaupt kein Ego haben und dann nach unten so Dreck runterwerfen. So, dass die, so diese Eitelkeit der Köche wird ja oft darin quasi gespiegelt, nicht nur, dass sie sich erhöhen über andere, sondern aktiv auch Erniedrigung nach unten. Also, und so war ich dann da gelandet, dass du unten im Keller die Fenster putzen solltest ohne Leiter. Aber die Fenster sind irgendwie, ja, keine Ahnung, 2,5 Meter hoch und da ist auch keine Werkbank, auf die du drauf. Also völlig schwachsinnige Sachen habe ich auch abgebrochen. Aber ich habe lange mit mir gekämpft. Also, weil ich habe mich ja auch geschämt, dass ich jetzt nur mal einen Ausbildungsbetrieb, also das war wirklich, wo ich denke, ey, zum Glück. Also ich habe mir dann parallel schon noch was Neues gesucht, aber wenn ich mir bedenke, wie heute, also Wahnsinn, also Wahnsinn, mit wie viel Doofheit man es auch manchmal zu tun hat, wo du denkst, ey, nichts erreicht in Beruf und Welt und dann musst du dich hier von so einer Null hin und her degradieren lassen. Also das ist schon ein ganz, ganz schwieriges Thema in der Gastro. Weil da muss sich auch inhaltlich was ändern.
Ja,
also, und hat sich auch. Dann hatte ich totales Glück. Ich habe jemanden gefunden, auch einen Laden in Berlin Mitte, Jägerstraße, Gendarmenmarkt. Der Laden ist jetzt auch schon viele Jahre zu im GI. Und da habe ich meine Kochlehre gemacht beim Andreas Krüger.
Und das war ein Match?
Das war ein Match. Auch immer noch menschlich.
Mhm.
Wir sind auch noch in Kontakt.
Und dann schlossen sich mehrere Stationen, nachdem du fertig warst mit der Ausbildung, ne, in der Schweiz an.
Genau.
Ja. Wir haben zwar gerade das schon ein bisschen angerissen, aber wie hast du dich dann in der Männerdomäne eigentlich durchgesetzt?
Indem ich Grenzen gezogen habe. Also das ist das, was ich erzählt habe mit dem Mädchen in der 4. Klasse, was ich weggeschubst habe, weil die mich umboxen wollte oder keine Ahnung, was sie wollte, aber mich halt wieder blöd anmachen. Und das war keine Ahnung, ich bin totaler Schisser gewesen, dann habe ich die einfach zurückgeschubst. Und so habe ich es dann auch mal in der Küche gemacht. Also und Ja, also meine Art von Selbstverteidigung ist es immer, dass ich, also gar nicht bewusst, aber ein Image aufgebaut habe von einer überspannten, hyperventilierten Kuh, liebevoll Hexe genannt, hat jeder einen Boom gemacht. Du denkst, boah, bevor die Alte jetzt fragst, geh lieber runter in den Keller und hol dir da ein Messer. Ja, so. Also und die, die cool sind, blicken ja dann durch, dass ich auch, ja, aber du musst wirklich Grenzen ziehen.
Und mit deinem Jungs. Können auch, ne? Ist ja auch klar.
Ja, aber die Jungs das Können sehen, gerade die Doofen. Also das dauert schon sehr lange. Ich glaube, da können so, jetzt wurde doch die erste Fußballtrainerin irgendwie bei so einem männlichen Verein mal rangelassen. Ja,
bei Union Berlin.
Also eine muss ja die Benchmark setzen. Und die Wegbereiterin gab es schon vorher, ja, mit der Frauennationalmannschaft, die Trainerinnen und so. Aber die setzt ja jetzt nochmal eine andere Benchmark, dass die den Jungs mal sagen kann, wohin es geht. Und da wird natürlich jeder Millimeter in die Waagschale geworfen. Aber damit müssen wir Mädels auch locker umgehen. Wir nehmen die Challenge an und machen es. Und ich sag mal, das Gute ist, Heidi Kabel hat ja früher gesagt, solange wie nicht in jeder Position mindestens auch eine bekloppte Frau ist, also die hat es ein bisschen netter ausgedrückt, haben wir die Gleichberechtigung noch nicht erreicht. Und da muss ich wiederum jetzt einhaken, wo ich denke, naja, da bin ich jetzt auch manchmal am Zweifeln. Weil man da eben wiederum gucken muss, nur durch eine erzwungene Quote, Gender und Kompetenz sind wichtig, aber beides losgekoppelt voneinander ist vielleicht manchmal das bessere Modell. Ja, also und ich verstehe männliche Strukturen, wo nie eine Frau reinkommen wird, wenn man es nicht erzwingt. Das verstehe ich schon. Ich komme ja selber auch aus so einem Bereich. Ich hatte auch zwischendurch auf Events einmal für so einen alten Knochen, ich war auch ganz stolz, das war bei der Bambi-Verleihung, ich weiß nicht mehr welches Jahr, und dann hat der Typ mich nur Töpfe holen lassen und abspülen lassen. Töpfe. Und dann habe ich ganz kurz mal gesagt, also wissen Sie, da haue ich jetzt ab, ich mache das eh wieder hier nur für kostenlos und er darf kochen, er darf braten, er darf anrichten und ich mache hier, und dann, weil er hier von Frauen nichts hält, ja. Die Mayonnaise wird sauer, was weiß ich, die Hollandaise scheißt ab. Also diese Klischees kennt man schon auch noch, wo ich dachte, na der Alte sagt, und dann habe ich mich richtig aufgeregt und dann hat aber, ich war mit meinem Lieblingskumpel da, der hat mich da mal was braten lassen, das hat der Vollidiot natürlich dann auch gesehen, aber hat mich machen lassen, weil der sicher wusste, der braucht die zwei Hände noch. Dann hat Philipp ein bisschen gespült, dass wir uns da ein bisschen abgewechselt haben. Aber man muss schon klar Grenzen ziehen. Auch gegenüber Autoritäten, selbst wenn du da mal rausfliegst. Also ich bin gar nicht aufmüpfig, aber es geht mir wirklich um ein gewisses Gerechtigkeitsempfinden, wo du denkst, also Leute, ja. Also bei jedem Schwarzen verstehen wir es, der angespuckt wird, wo wir sagen, so geht das nicht. Aber wenn eine Frau reinkommt in ein völliges, komisches, devotes Team, was dem Patriarchen anhimmelt, aber in einer Art, die völlig schräg ist, wo ich denke, also total, also irre, da muss ich ja was ändern. Gibt's also wenn das so eine Schwarz-Weiß-Konstellation wäre, würde es jeder erkennen.
Gibt's noch zuhauf.
Ja, aber total lächerlich. Ja, und dann diese Idioten, die so Angst haben vor dem Alpha-Tier, das sind genau die, die andere dann noch erniedrigen. Also wo ich sage, das ist ja so ein Zirkus, wo ich denke, sorry, also nee. Also entweder Kompetenz und man entwickelt so durch sein Know-how eine gewisse Stattlichkeit, selbst wenn man vielleicht vom Sozialtyp her jetzt gar nicht der kommunikative Typ ist, aber da kann man sich ja auch noch jemanden holen, der dann vielleicht so das Bindeglied, so das Schmieröl ist im Getriebe, wo man sagt, okay, er sieht es jetzt nur in Zahlen, der und der spricht jetzt mal menschlich mit dem Team, das will er uns gerade sagen. Ich glaube, da finden sich immer Möglichkeiten, aber ja, und was ich aber auch immer wichtig finde, das hast du zwar nicht gefragt, aber da, weil wir jetzt gerade so über sowas reden, ich weiß es aber schon zu schätzen, dass ich immer in Läden war, wo die besser waren wie ich. Dass ich dann quasi immer auch besser wurde. Dort habe ich es nicht gesehen, weil ich dort immer ein kleines Licht war. Also, ja, das, aber wenn du dann rauskommst aus so einem guten Betrieb und reingehst in einen Betrieb, der eigentlich viel schwächer ist, der vielleicht gut wirkt, aber dann bist du da drin, denkst du, boah, ich kann aber schon viel oder eben, ich bin wirklich hier, also. Kein Wunder, dass sie dir die Stelle anbieten, weil du merkst, du bist viel besser wie die anderen. Also ja, das sage ich immer jungen Leuten, egal was ihr macht, du musst einfach zwischendurch Stationen haben, wo du immer das kleinste Glied bist, weil du so am meisten lernst. Und aber kleinstes Glied trotzdem, dass es nicht ein unterdrückter Kettenhund ist, sondern wirklich, klar bist du jetzt vielleicht der kleine Chihuahua im Team, aber auch Chihuahua kann eine Truppenstärke entwickeln, dass alle anderen Respekt vor dir haben und auch merken, oh, heute ist der Chihuahua im Frei. Fehlt mir direkt.
Genau, und man braucht ja auch immer irgendwie Leute, von denen man noch was lernen kann.
Total.
Also das ist ja super wichtig.
Total, und das hört eben auch nie auf. Und jetzt bin ich aber in dem Alter, wo du so merkst, es ist schwer, auch das weitermachen zu dürfen, weil man hat ja immer so seine Schiene, auch wie man kocht, wie man denkt, wie man so, dass du auch mal wieder trotzdem durchlässig bleibst, auch für die Energie von jungen Menschen, dass du dich einfühlen kannst in denen ihre Perspektive, weil die ist ja wirklich durchaus auch total konstruktiv und schön, weil die haben eine ganz andere Lebensrealität wie meine. Und ich glaube, da hier ein gutes Match hinzubekommen mit den Generationen, funktioniert eben auch, indem man keine Mauern hochzieht. Nicht nur politisch, sondern auch generationspolitisch. Absoluter Bullshit. Aber wir müssen über die Rente reden, wir müssen über die Kassenbeiträge reden, wir müssen einfach drüber reden, dass hier nur ganz wenige in diesem Land eigentlich diesen Wahnsinn bezahlen und aber gleichzeitig nur eine Wählerstimme haben. Das ist schon ein schwieriges Thema. Mhm. Aber wir müssen da ran und das können wir nicht den Populisten überlassen.
2013 bist du dann zurück nach Erfurt. Also wie kam es dazu? Also dann hatte ich ja auch jemand irgendwo gesehen und hat gesagt, Mensch, das ist genau das, was wir jetzt brauchen.
Ja, ich glaube aber einfach nur, weil ich mich beworben habe und nicht so hohe Gehaltsvorstellungen hatte. Also da bin ich jetzt mal ganz realistisch. Und ich glaube, damals ist einfach die Geschichte rund geworden, weil ich dann wirklich wieder zu Hause gelandet bin, ohne das zu forcieren, weil ich eine tolle Stelle bekommen habe. Ich hatte dann hier meine schöne Visitenkarte mit Küchendirektorin Maria Groß. Und und die haben mich dann sicher, auch wenn sie manchmal mit dem Kopf geschüttelt haben oder dachten, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie sie das macht, ja, also weil ich bin auch ein sehr ehrgeiziger Typ und hatte damals schon nicht die soziale Kompetenz, also doch, ich hatte die soziale Kompetenz, ich habe eigentlich die soziale Kompetenz, wie sie Männer Mitte 50 jetzt noch haben, ja, also die sich nicht reflektieren, ja, also eigentlich ein ganz normaler Kerl war ich, ja, so ein ganz normaler Küchendirektor. Richtig schön rotzig von oben herab, aber versucht dennoch irgendwie einen Weg zu finden und natürlich immer das Ergebnis als Ziel und nicht irgendwelche Ego-Besprechungen rechts und links. Und da haben die mich einfach machen lassen und die Geschichte war dann einfach rund, weil ich war Heimkehrerin, ich war eine Frau. Also es war damals eben auch deshalb, glaube ich, ein guter Weg für das Gesamtpaket, mhm, weil einfach viele Sachen gestimmt haben und natürlich wie immer im Leben eine Portion Glück. Mhm. Ja, wo man sagt, du hast Leute, die an dich glauben, das ist das eine, aber du musst in dem Moment auch mutig sein und Ja sagen. Und dann müssen die, die Ja zu dir gesagt haben, natürlich dann auch zweimal sich auf die Zähne beißen, selbst wenn sie mit diesem neuen Wind, weil vorher war das, ja, ist immer noch ein konservativer Laden, aber die ganzen Strukturen so verkrustet, das war wirklich noch voll GDR, voll, also angefangen bei roten Plüschsesseln, also es war halt noch, ja, wie aus der guten alten Zeit, mhm, weißt du, da hat nur noch Gorbatschow gefehlt. Und ja, was soll ich sagen, die haben mir aber auch viele Möglichkeiten gegeben, mich zu entfalten, bei all dem Stress, das muss man auch ganz anerkennend sagen.
Ja, und dann nicht zu vergessen, hast du noch im ersten Jahr einen Michelin-Stern, ja, erkocht. Ja. Also das ist ja auch Wahnsinn. Hast du darauf hingearbeitet oder kam der einfach?
Also ich habe darauf hingearbeitet, alle in diesem Preissegment glücklich zu machen. Du musst ja eine gewisse Leistung abliefern, wenn du ein gewisses Geld nimmst, gell? Also das definitiv. Aber dass der Michelin innerhalb von so kurzer Zeit auf mich aufmerksam wird, das wusste ich nicht. Aber ich wusste natürlich, dass der Vorgänger, der dort gearbeitet hat, der alte Küchenchef, immer auf dem Schirm bei diesen Führern war. Also da musste ich jetzt nicht erst mal reinkommen in das Ranking, sondern der Kaisersaal,
aber nicht erkannt.
Der Kaisersaal war gelistet in allen. Mhm. Und
du hast ihn aber nicht erkannt, als er kam.
Nee, aber ich bin ja auch in der Küche, ja, und nicht im Gastraum. Und unser Service war jetzt auch nicht so perfekt, dass die da so krass sensibel sind und totale Brains. Das ist ja alles so ein zusammengeschusterter Haufen gewesen. Ich bin vor kurzem in der Schweiz gewesen, habe dann jemanden überredet aus der Schweiz, dass er zu mir kommt und meinen Sous-Chef macht. Der war ja dann auch erst ein Jahr später da. Also weißt du, dass wir das da zusammen gemacht haben. Und am Anfang war ich so beschäftigt, weil es war auch keine Trennung zwischen Bankettgeschäft und Gourmet. Also ich habe da nicht 20 Sitzplätze geschickt, sondern ich habe 1000 Sitzplätze geschickt und unten drunter noch ein Restaurant mit 100 Sitzplätzen. Das war schon eine sehr unromantische Zeit, aber auch eine sehr lehrreiche Zeit. Aber natürlich auch mit dem Wissen darum, dass du das nicht über 100 Jahre machen kannst, weil dann wirst du zum richtigen Arschloch. Und das habe ich halt auch irgendwann reflektiert, wenn du dann um 1 Uhr nachts einsam in deinem Küchenbüro sitzt und keiner mehr mit dir feiern gehen will. Ja, also hier, das ist jetzt mal ein bisschen überspitzt formuliert.
Ja, so ist es.
Aber und dann gehst du natürlich auch in dich. Und da habe ich dann natürlich aus vielerlei Gründen bestimmte Attitüden auch bei mir festgestellt, wo ich sehe, ich entwickle mich halt genau zu dem, was ich bei meinen Chefs absolut gehasst habe. Und ich verstehe, es kommt durch den Stress, weil ich habe nur noch das Problem gesehen und nie mehr den Mensch dahinter. Und wenn der Punkt erreicht ist, wirst du halt dann richtig eklig durch den Stress. Entweder fängst du an zu saufen, nimmst Drogen oder machst irgendwas anderes oder ziehst die Reißleine und sagst, nee, ich muss was verändern oder der Betrieb muss mit meiner Hilfe etwas ändern, dass wir gewisse Bereiche trennen, noch eine Pufferzone holen. Aber du kannst eine Zitrone nicht so lange auspressen, bis sie schimmelt. Irgendwann kommt nichts mehr. Das muss auch die Regierung begreifen.
Mhm. Und der Stern war jetzt gar nicht der große Druck.
Nee, also dadurch, dass ich ganz anderen Druck hatte. Ich meine, ich hatte ganz viele Mitarbeiter. Ich meine, ein Drittel war ja praktisch immer krank. Jetzt ist es womöglich noch schlimmer, weil der Staat bezahlt ja Kranksein auch sehr hoch, egal ob man krank ist oder sich nur krank fühlt. Alles ein Riesenthema. Da hat sich meine Perspektive von der linken Philosophiestudentin schon komplett gewendet nach 10 Jahren Selbstständigkeit. Also da habe ich dann natürlich viel liberalere. Jetzt kommt mein Hund. Klack, 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 klack. Hallo Baby. Jetzt ist er wach geworden. Hier, da haben wir natürlich ganz andere Parameter habe ich jetzt entwickelt in meinem Leben, die ich wichtig finde. Und dazu gehören einfach wirklich konservative Werte wie Loyalität, Ehrlichkeit, eine Präsenz. Und und dafür gebe ich aber auch viel als Chefin, auch materiell, aber auch von der Empathie her. Also und da sind wir eben auch wieder an dem Punkt, sowas muss in unserem Land gewertschätzt werden. Aber scheinbar ist es ja gewollt, die Fleißigen platt zu machen, also den Mittelstand ausbluten zu lassen.
Also das ist auch ein bisschen meine Beobachtung. Also Selbstständigkeit wird eigentlich gar nicht so sehr gewollt.
Jetzt läuft mein Hund zurück. Klick, 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 klick. Nur, oder? Dass sie die Geräusche... Also doch, ich glaube, es ist schon gewollt, nur man muss halt sehr leidensfähig sein.
Ja, also. Ja gut, so kann man es auch sehen, ja.
So, es kommt so drauf an. Ja, aber es ist natürlich so, dass wenn der Staat der größte Arbeitgeber im Land ist, dass sich natürlich ganz viele Werte verändern durch so ein System. Und das kann nicht gesund sein.
Das ist jetzt mit deinen Worten im Prinzip das, was ich auch gemeint habe, gesagt, ja. Seit 10 Jahren seid ihr nun hier in der Bachstelze ohne Stern. Dafür bist du aber im November Köchin des Jahres von Falstaff geworden für 2026. Also bist jetzt hier amtierende Köchin des Jahres. Was bedeutet dir das?
Bedeutet mir sehr, sehr viel, weil ihr müsst wissen, ich habe ja hier einen ganz kleinen Laden. Ich habe nicht irgendwie einen rundgelutschten Golfclub, den ich hier betreibe, sondern ich habe hier mit meinem Mann Matthias, wir haben uns hier unser kleines gallisches Dorf aufgebaut und versuchen wirklich eine Community zu schaffen, die, die wirklich Spaß hat an Genuss, an Sinnlichkeit, an Begegnung, an einfach mal Abtauchen vom Alltag und nicht so ein trüber gestülptes, aalglattes Ding, sondern wirklich, das ist auch ein Ort mit Brüchen, mit Rissen und mit so einer schönen Patina, die natürlich auch intellektuell dann einen anderen Charme aussprüht, wie jemand, der immer mehr sein will, wie er ist. Ja, also da ist die Bachstelze schon so ein kleiner Zufluchtsort für alle genussaffinen Menschen, egal ob die reich, dick oder dünn, schwarz oder gelb, das ist mir alles schnurzegal. Wichtig ist, das Prinzip der Augenhöhe einfach auch selber genießen zu wollen, weil das ist ja auch für einen CEO, der vielleicht mal kurz bevor seine Ehe krachen geht, denkt, okay, ich komme zur Besinnung, ich gehe doch mal wieder mit meiner Frau aus und versuche mal was ganz anderes. Und dann kommt er hierher und ist ja auch für den mal ganz erfrischend, dass der einfach nur einer von uns ist und gar nicht Herr sowieso, ja, und alle machen den Hofknicks. Also es soll einfach ein entspannter Ort sein, wo jeder Freude haben kann. Klar kostet das Geld, aber es kostet eben auch ganz klar deshalb Geld, weil der Staat dir sehr viel wegnimmt und die ganzen indirekten Steuern wahnsinnig viel Geld binden. Und jetzt kommt's aber, wir bezahlen unsere Leute deutlich über Tarif. Wir haben natürlich auch ein engmaschiges System, weil wir haben bis auf einen Azubi keinen 100% festangestellt mehr. Also aktuell jetzt gerade schon, aber wenn dann immer nur phasenweise, also dass man mal 2 Monate jemanden festanstellt. Ansonsten alle, also sehr viele auf Stundenbasis, sehr viele auf Freelancer. Ist ja auch so ein Ding, das hat sich total geändert. Das wäre also undenkbar gewesen vor ein paar Jahren, dass du sagst, du zahlst jemand 45 Euro in einem Freelancer Stundenlohn. Aber jetzt machst du es locker. weil es über einen Laden, der wie wir machen sehr unterschiedliche Modelle. Wir haben nicht nur dieses klassische Restaurantprinzip, deshalb fahren wir natürlich bei Michelin auch raus. Wir haben zwar in der Regel Mittwoch bis Samstag, aber das kann auch mal sein wie letzte Woche, dass wir sagen, wir starten am Dienstag, ziehen durch bis Montag. Würde ja allein schon mit Festangestellten gar nicht gehen, weil die dann mit den Arbeitszeitgesetzen gar nicht mehr irgendwie, dann bin ich ja schon kriminell. Also du musst es ja anders lösen. Und dadurch, dass wir auch manchmal in Italien arbeiten, also auch, da ist hier das Restaurant zwar zu, aber wir verdienen trotzdem Geld, weil wir selbstständig sind. Und dann brauchst du aber keine Festangestellten, weil die brauchst du ja dann, bräuchtest du woanders und nicht mehr hier. Lange Rede, kurzer Sinn. Also fahren wir eigentlich mit jemandem, den du 45, 50 Euro pro Stunde bezahlst, als Freelancer besser, wie wenn wir einen Festangestellten hätten. Und das sind alles so eine Themen, wo du sagst, da merkst du, dass über die Bezahlbarkeit wird viel geredet und dieses ewige Geschwafel, ohne dass es jemals zu einer Veränderung führt. Also ich habe da wirklich resigniert und wir versuchen hier in unserem kleinen gallischen Dorf unsere Lösung zu finden und vermitteln das auch den Leuten, dass es nicht unbedingt darum geht, dass ich ihnen hier nur Demeter-Produkte auf den Teller lege, sondern dass eigentlich das meiste für Sozialabgaben rausgeht und für unsere Angestellten, weil wir die auch deutlich über Mindestlohn bezahlen. Wenn jemand anfängt, fängt er zwar mit Mindestlohn an, aber nach einem Monat gucken wir und sagen, hey, bist ein guter Typ, passt zu uns, mach mal höher. Mhm.
Du hast ja auch viel im TV gekocht, zum Beispiel bei Kitchen Impossible. Jetzt hatte ich den Eindruck, dass du ein bisschen dich aus dem Fernsehen zurückgezogen hattest. Ist das ein richtiger Eindruck?
Ja, also schon kann man sagen, es ist halt, ich glaube, es hat verschiedene Gründe. Einerseits ist natürlich Fernsehen, die strugglen genauso wie die Leute im Print. Es verändert sich. Fernsehen wird immer bleiben, aber wenn ich jetzt als große Firma sage, ich habe den Posten Kohle, was weiß ich, Bosch sagt, ich habe eine geile Küchenmaschine, natürlich gebe ich die ihr Sally backt und die macht das in ihren YouTube-Channel und auf ihre Kanäle und backt dann mit meiner Rührmaschine ihren Kuchen, hat natürlich eine ganz andere Präsenz, wie wenn ich sage, ich gebe diese Rührmaschine irgendeiner Kochsendung, der x-ten Kochsendung im Fernsehen, die eigentlich knapp über 1 Million immer nur noch kriegt an Zuschauern und Sally backt hat so und so viele Millionen Zugriffe. Also das will ich sagen, hat sich verändert mit den starken Finanzpartnern, die man hat. Und das Öffentlich-Rechtliche schlingt ja so viel Geld für sich selber, dass natürlich an der inhaltlichen Qualität gespart werden muss. Und das heißt natürlich auch an den Protagonisten. Und wenn es für mich einfach finanziell attraktiver ist, hier ganz normal zu Hause zu kochen, wie dass ich mich da irgendwo hinsetze und 2 Tage im schlimmsten Fall platte mache, weil, was weiß ich, Hamburg ist ja zum Beispiel auch nicht um die Ecke. Da muss ich dann immer gucken, wie ich es regel, weil ich bin hier Alleinköchin. Und wenn ich nicht da bin, ist ja auch nichts vorbereitet. Also musst du immer so 1-2 Tage einrechnen. Und wenn sich das finanziell nicht rechnet, bist du raus. Und Corona hat dem Ganzen, glaube ich, noch ein Turbo eingesetzt. Am Anfang hatte ich mich auch noch 2-mal impfen lassen. Aber sonst wäre es ja gar nicht gegangen. Aber dadurch, dass ich nach ein paar Monaten wirklich gemerkt habe, die ganze Chose entwickelt sich in eine völlig falsche Richtung. Und ich soll die Gestapo sein und alle anderen sitzen zu Hause im Homeoffice. Und wir sollen hier aber irgendwie unsere Gäste überprüfen, als wäre ich hier die Sitte. Das hatte natürlich ein Turbo bekommen, wo ich als ehemalige Philosophiestudentin natürlich wirklich dachte, also das ist nicht nur schräg, das ist richtig gewollte Spaltung, die einen ganz, ganz faden Beigeschmack hat. Und die fehlende Aufarbeitung dieser Corona-Jahre mit dem angeblich nicht vorhandenen Impfzwang alles ganz schräg. Es hat ein Turbo, es geht nur noch um Angst, es geht nur noch um Spaltung. Und deshalb finde ich es doppelt wichtig, dass es Orte gibt wie die Bachstelze, wo man wirklich noch den Mut hat zu sagen, ich überprüfe nicht die Gesinnung meiner Gäste, sondern ich freue mich auf jeden, egal ob der einen Strickpulli trägt oder vom Pappenpräher irgend so ein überteuertes Blüschen anhat. Wirklich jedem so, wie es ihm gefällt, wie er es selber sich schön machen kann, weil jeder, der innere Schönheit nach außen trägt, ist willkommen.
Du hast ja auch in einem anderen Gespräch mal angedeutet, dass du die Vermutung hast, dass zum Beispiel, dass du eben, du hast gesagt, mit 26 schon graue Haare bekommen hast, dass das auch irgendwie so ein Ding ist, wo man da vielleicht nicht in gewisse Schablonen reinpasst.
Ja, also ich glaube, Medien, das war für mich eine tolle Chance, auch meinen Namen in der Breite bekannt zu machen. Das will ich überhaupt nicht missen, das will ich überhaupt nicht kleinreden. Das ist genau wie mit dem Stern, da bin ich einfach nur dankbar. Aber man muss auch realistisch sein, wenn die mich angefragt haben, dann weil ich jung war, dann weil ich eine Frau bin, aber nicht, weil ich eine Botschaft verkünden darf. Also so ist das ja schon nicht. Also und jetzt, wo ich vielleicht mal wieder eine Botschaft hätte, liberale Werte zu stärken, den gestalterischen Mensch mal wieder mehr eine Bühne zu geben, das ist nicht gewollt. Also davon bin ich aber zutiefst überzeugt.
Ich hoffe nicht, dass das so ist. Also hier kannst du deine liberalen Botschaften
senden. Mache ich auch. Also ich kann auch jederzeit sagen, was ich denke. Aber genau um das zu bewahren, auch für die Generationen, die nach uns kommen, dass hier nicht irgendein Social-Media-Eintrag über die Karriere eines Menschen entscheidet. Also daran müssen wir arbeiten.
Oder Follower.
Und ich bin nicht für ein Social-Media-Verbot. Ich bin überhaupt nicht für Verbote. Da fängt ja der ganze Scheiß schon an, dass ein liberaler Mensch niemals der Mensch sein wird, der sich für Grenzen und klein bürgerliches Kastensystem einsetzen wird. Ja, und ich meine damit nicht das Recht des Stärkeren, sondern meine Erfahrung ist in meinem Leben, ich als Starke beschütze auch immer ganz viele Schwache. Und nicht, weil ich mein Image aufpolieren will, sondern weil ich einfach schlichtweg menschlich weiß, mir geht es gut, ich bin dankbar, also kann ich meine Dankbarkeit auch teilen mit anderen. Und es sind kleine Gesten und das kann jeder machen, unabhängig vom Geldbeutel. Ich lasse mich zum Beispiel auch seit Jahren nie mehr mit Politikern fotografieren, ablichten. Also wenn ich die sehe, also es passiert vielleicht mal, wenn ich irgendwo bin und da stehe ich und da fotografiert mich einer, weil ich gerade mit dem was mache, aber ich mache kein aktives Bild mehr mit denen. Weil es ist eh totaler Quatsch, du wirst so schnell geframed, außer, dann sagt man wieder, ja, Demokratie ist anstrengend, aber ja, aber das brauchen wir doch nicht dem Bürger erklären, der hier 10 Jahre selbstständig ist. Also, dass Demokratie immer ein Ring um Werte ist, ist klar, aber fest steht eben auch, ein Ring um Werte bedeutet, dass alle um Werte ringen dürfen. Ja, so viel zum Thema.
Mhm. Bei mir gibt es immer zum Schluss noch ein paar Fragen, die relativ feststehend sind. Die erste wäre, was ist der beste Spielfilm über die DDR?
Der beste Spielfilm? Oh, ich bin immer so schlecht mit Namen. Wie heißt das, wo der mit dem Trabi? Dieser
Go Trabi Go?
Ja, genau. Also so für mich, ich war ja auch 10, als die Wende war, aber das kennt man auch alles. Das Aufbauzelt und jeder, der nicht hier für was weiß ich, 140 Euro nach Lorette Mar gefahren ist, der ist halt mit dem Trabant und diesem blöden Zelt auf dem Auto losgefahren.
Ja, und vor allen Dingen, wie damals schon realistisch dargestellt wurde, dass man dann in den Westen gefahren ist zu der buckligen Verwandtschaft und da durfte man dann im Campingwagen im Garten übernachten, ne, weil man nicht ins Haus durfte.
Na klar, naja.
Genau so war es. Also so haben es meine Eltern auch erlebt. Also das war wirklich sehr authentisch. Was ist dein Song zum Mauerfall?
Mein Song zum Mauerfall? I've been looking for freedom. Von David Hasselhoff. Das war mein unangefochtener Superstar.
Wirklich? Oh Gott. Und ich dachte, diese Leute gibt es gar
doch,
nicht.
Ja, hast du einen. Ich bin übelster David Hasselhoff-Fan gewesen. Meine Mutter, also die hat schon, der kommt es den Ohren raus. Wir lachen uns da jetzt manchmal kaputt. Da gibt es immer diese Instagram-Einträge. Er ist der Grund, warum die Mauer gefallen ist. Und ich wünschte mir so einen Song heute wieder. Aber wer könnte das sein? Weißt du, man weiß es nicht. Wir brauchen wieder so einen Happy Looking for Freedom Song.
Siehst du mal, jetzt habe ich schon 1, 2, 3 Leute kennengelernt, die den Song mögen.
Ja, und es geht um die Zeit. Das, ja. Ich habe damals, das waren meine ersten Schallplatten danach der Wende, die Bravo-Hits, immer dieses in der Mitte bei der Bravo das Plakat. Also so wie halt überall, so wie das halt so war. Ne?
Der David wird sich freuen. deine erste Schallplatte für Westgeld?
Weiß ich so gar nicht mehr, weil ich habe mir die schenken lassen. Mhm. Das war aber auch Bravo-Hits, also richtig. Weißt du, jetzt würde ich denken, oh, wäre es Lou Reed gewesen oder irgendwas Geiles, was so ein bisschen charakterstark wirkt. Aber nee, das war hier Bravo-Hits-Volume sowieso.
Bist du schon mal und zu welcher DDR-Band bist du mal zum Konzert gegangen zuletzt?
So genau weiß ich es nicht, aber damals natürlich so Karat, Pudis, also sowas immer.
Was so. Im Dorf vorbeikam.
Ja, genau. Also ich bin gar nicht jetzt irgendwie hinterhergetingelt. Mhm. Aber so wie Pudis, ich meine, die haben 2, 3 richtig geile Lieder, was auch Identitätsstiften im Osten ganz klar ist. Und die aber auch einen richtig guten Vibe haben.
Ja, sag mal noch zum Schluss deine Top 3 DDR-Songs.
Top 3 DDR-Songs? Also wahrscheinlich Nina Hagen. Du hast den Farbfilm vergessen, fand ich immer cool. Dann über 7 Brücken musst du gehen, weil hatte ja eigentlich auch Karat zuerst gesungen. Und dann einfach nur für einen Vibe geht zu ihr vom Pudi. Ist doch, finde ich schon ziemlich cool.
Maria, dann danke ich dir fürs Gespräch.
Gerne.
Weitere Infos zu dieser Folge oder zu allen anderen findest du wie immer auf meinem Instagram- oder Facebook-Profil. Lass doch dort gern ein Abo da.